Detektor FM. Der Tag mit Hugo Egon Balder.
Guten Morgen und nicht erschrecken, ich bin's. Freue mich sehr. Ich sitze hier nicht alleine im Studio in Leipzig. Es regnet übrigens draußen, wollte ich Ihnen sagen, falls es Sie interessiert, falls Sie gerade nicht in Leipzig sind und herkommen wollen. Es regnet, nehmen Sie einen Schirm mit. Ich sitze hier zusammen mit Christian. Hallo Christian.
Guten Tag,
Christian,
hallo.
Christian hat mich vom Bahnhof abgeholt. Fährt mich nachher auch wieder zum Bahnhof hin, weil ich heute noch wieder weg muss.
So ist es gedacht,
ja. Und regnet es eigentlich oft in Leipzig? Oder?
Nee, eigentlich nicht so wahnsinnig. Ich glaube, in Hamburg regnet es häufiger, ehrlich gesagt.
Das kann sein, ja. Also als ich heute hier ankam, da war schönes Wetter. Es war auch richtig warm.
Nicht? Ja, der Osten ist heute bevorzugt in Deutschland, wenn es ums Wetter geht.
Der Osten ist immer bevorzugt. Ich freue mich. Ich bin jetzt hier bis 19 Uhr. Und wir machen eine ganze Menge und du sagst mir zwischendurch immer, was ich machen soll. Ich sitze übrigens, ich stehe nicht, weil ich ein bisschen alter Mann bin, habe Wasser und mein Handy lädt gerade und ich habe es auch ausgemacht. Okay, und jetzt machen wir Musik. So, da sind wir wieder. Mein Name ist immer noch Balder. Wir haben ja Zuwachs bekommen. Marie ist im Studio. Ich darf vielleicht mal für alle, die sie nicht sehen, jetzt sagen, wie sie aussieht. Marie ist ungefähr, na so 2 Zentner schwer, ungefähr so um die 80. Und es ist ganz dunkelhaarig, dafür soll ja Quatsch mal hier sagen. Marie ist eine sehr, sehr hübsche, junge, blonde Dame, die uns jetzt sagen wird, was eigentlich hier passiert in der nächsten Zeit.
Ja, wir haben heute zwar ganz viele Veränderungen, weil du da bist, aber ein bisschen was planen mussten wir auch.
Habt ihr nur gestrichen? Oder?
Wir haben nur Themen gestrichen und eigentlich lassen wir dich einfach nur erzählen.
Das ist eine gute
Idee.
Gucken,
was dabei rauskommt.
Na, klasse.
Nein, wir haben ein bisschen was vorbereitet, unter anderem ein kleines Spiel für dich.
Aha, okay.
Ja, dazu meine Frage, bist du ein guter Verlierer?
Das weiß ich nicht, aber ich denke mal, weil mir alles so ziemlich wurscht ist.
Ja, ob das stimmt, das werden wir nachher 18 Uhr mal herausfinden. Da musst du nämlich gegen Christian und Markus antreten.
Okay.
Ansonsten wollen wir mit zu viel Spielen unsere Hörer ja nicht verschrecken, denn es gibt auch ganz gewohnt unsere Mittwochsklassiker, also das Musikvideo der Woche und die guten Nachrichten. Da geht es diesmal um einen ehemaligen Musikmanager, der ein Bestattungsunternehmen eröffnet hat. Dann ja, ruft Olli Dittrich noch an und es geht um Bücher. Hugo, du warst heute eine ganze Weile im Zug unterwegs. Hast du gelesen oder geschlafen?
Nee, ich habe gelesen, aber ich habe kein Buch gelesen, ich habe Zeitung gelesen. Und dann waren die auch durch und dann war mir langweilig und dann habe ich schon den Biedermann getroffen mit der jungen Theaterspiele. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht und dann war ich auch schon in Leipzig. Es geht ja schnell mit dem Zug, nicht, wenn der aber pünktlich fährt und der fuhr pünktlich.
Das stimmt, wenn er pünktlich fährt. Naja, vielleicht hast du heute nach der Sendung doch ein bisschen Lust auf neue Bücher, denn wir stellen jetzt gleich die Shortlist des Deutschen Buchpreises vor.
Ja, das machen wir. Claudia Kramacek ist Literaturkritikerin und Kulturjournalistin beim WDR, SWR und beim Deutschlandfunk. Außerdem ist sie Vorsitzende der Jury 2015 für den Deutschen Buchpreis, der natürlich auch in diesem Jahr wieder vergeben wird. Und Frau Kramacek begrüße ich jetzt am Telefon. Guten Tag.
Guten Tag.
Hallo. Schön, dass Sie Zeit haben für uns. Es geht wieder um den Buchpreis 2015. 6 Bücher sind im Gespräch. Jetzt würde ich gerne von Ihnen mal wissen, um welche Bücher es sich handelt und nach welchen Kriterien Sie aussuchen.
Oh je, den Kriterien, das ist immer eine beliebte Frage, ja, aber schwer zu beantworten. Vielleicht erzähle ich erstmal kurz was zu den 6 gelisteten Titeln.
Ja.
Jenny Erpenbeck, Gehen, Ging, Gegangen, wurde auch schon öfters jetzt besprochen. Ein ganz aktuelles Buch zu dem Thema Flüchtlinge, es spielt in Berlin. Der Zugang aber zu diesem Thema ist in diesem Buch ganz ungewohnt. Der Erzähler ist ein emeritierter Professor, er hat plötzlich sehr viel Zeit und dieses Moment, dass er in eine unendliche Zeit geworfen ist, in das Wort Warten geworfen ist, das verbindet ihn mit diesen Flüchtlingen und unter diesem Blickpunkt werden auch die Flüchtlingsgeschichten hier erzählt. Rolf Lappert, Über den Winter. Ein Mann, ein Künstler in der Mitte seines Lebens, der nach Hause gerufen wird aufgrund eines Todesfalls und der sich plötzlich Fragen stellen muss, wer er ist, was seine Kunst normal globalisierungskritisch eigentlich kann, eigentlich will und was eine Familie und damit eigentlich eine Gesellschaft überhaupt zusammenhält. Inga Maria Mahlke, Wie ihr wollt, ein historisch daherkommender Roman, führt uns zurück in die Tudor-Zeit. Es geht um eine damals mögliche Thronanfolgerin, die aber zu klein gewachsen war, um wirklich Thronanfolgerin werden zu können. Und das ist aber Gesellschaftskritik unserer Gegenwart. Es geht um weibliche Macht und Ohnmacht, um strukturelle und nicht strukturelle Gewalt. Mhm. Ulrich Pelzer, auch schon ein viel besprochener Titel, Das bessere Leben. Ja, die Frage, was ist geworden aus den einstigen Ideologien und Kämpfen der 70er, 60er Jahre? Und ist das nicht alles, sogar auch inklusive der Liebe, aufgefressen worden von den Strategien des Marktes? Monique Schwitter, ein Titel, der mir sehr gut gefällt, eine nach außen ganz leicht und fast leicht füßig anmutende Geschichte. Eine Schriftstellerin schreibt an ihrem neuen Roman, googelt und erfährt, ihr erste große Liebe ist gestorben. Sie beginnt eine Liebesrecherche. Und was so persönlich daherkommt, ist aber ein doch sehr gelungener Roman über das Schreiben an sich, über die Frage, ja, was ist das der Tod, was ist das die Schrift? Und es läuft auf sein großes Thema, den Tod, zu. Also zwei Gegner hat dieser Roman, die Liebe und der Tod. Und last but not least, Frank Witzel mit dem wunderbaren Titel Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969, der uns eine Art Mentalitätsgeschichte nochmal liefert, der damaligen Jahre, die ja nur vermeintlich 1989 mit der historischen Zäsur zum Ende gekommen sind, die aber uns doch immer noch beschäftigen. Und er nimmt das nochmal auf und fragt, was war da eigentlich los? Und wie konnte eigentlich damals diese politische Unruhe damals überhaupt ausgelöst?
Das klingt ja alles sehr verlockend und auch sehr unterschiedliche Themen. Wie viele Personen sind Sie denn in der Jury?
Wir sind 7 Juroren, Jurorinnen. Ja. Und dieses Jahr sind wir gewesen 4 Frauen und 3 Männer.
Mhm. Jetzt sind Sie ja die Vorsitzende. Haben Sie 2 Stimmen?
Oh nein.
Nein, haben Sie nicht.
Gott sei Dank, auch wenn man die Vorsitzende ist und die Jury-Sprecherin, ja, findet das alles immer noch interim sehr auf Augenhöhe statt.
Okay,
und,
okay.
Das fand ich auch sehr angenehm und das finde ich auch weiterhin ganz wichtig.
Sehr gut. Das heißt, also Sie müssen also den ganzen Laden zusammenhalten und schauen, dass auch alle mal pünktlich kommen, ne?
Richtig, zum Beispiel. Bestandesrechtlichen Erschießung genau. Antreten, wenn es denn soweit wäre.
Genau. Wie funktioniert denn das bei Ihnen? Welches Prinzip ist es? Ist es denn? Ist es das Mehrheitsprinzip oder das Prinzip der 12 Geschworenen? Wenn einer dagegen ist, dann wird es nicht gemacht. Oder?
Naja, natürlich finden immer in solchen Runden Debatten statt. Mhm. Und es gibt immer Titel, an denen einer besonders hängt oder eine. Und alle mussten in beiden Runden jetzt von Titeln loslassen, wo sie eigentlich sagten, nur über meine Leiche.
Okay.
Aber trotz alledem war es uns, glaube ich, allen doch sehr wichtig, dass wir Abstimmungen und Listen erstellen, die natürlich erstmal literarischen Qualitätsansprüchen erstmal folgen, aber dass doch dann am Ende des Tages auch ein Ergebnis ist, mit dem wir alle mehr oder weniger gut nach Hause gehen können. Sprich, es wird debattiert, aber es wird dann schon auch eine Abstimmung durchgenommen und es wird schon auch versucht zu schauen, können mit diesem Ergebnis wirklich alle leben, damit nicht wirklich am Ende der Veranstaltung einer sagt, na, also toll, aber meine Liste war das überhaupt nicht.
Okay.
Ich glaube auch nicht, dass das jetzt bis dato geschehen ist.
Okay, nun ist es ja auch bald soweit, im Rahmen der Frankfurter Buchmesse findet das Ganze statt. Am Anfang, glaube ich, ist das richtig?
Genau, am Vorabend der Frankfurter Buchmesse wird der Buchpreis vergeben.
Also viel Zeit haben Sie nicht mehr. Wie oft treffen Sie sich noch?
Wir treffen uns jetzt noch einmal.
Einmal nur noch.
Tragenden Sitzung, Krönungsmesse, wie mein Kollege Christopher Schmidt
sagt.
Einmal noch. Mhm. Und es heißt aber, also ich staune selber, man denkt ja jedes Mal, ja irgendwann steht ja dann eigentlich der Gewinner, die Gewinnerin schon fest. Aber von Liste zu Liste ist das doch noch einmal eben, man guckt jedes Mal nochmal diese neue Liste an und betrachtet dann wiederum, erst 20 Titel und jetzt sind es 6 Titel und man fängt doch nochmal an, neu nachzudenken. Dass wenn man vielleicht dann schon vor einiger Zeit dachte, ah ja, für mich ist das eigentlich ganz klar der oder die. Es gewichtet sich jedes Mal nochmal neu. Also zumindest geht es mir so. Und insofern, allemal in dieser Jury, wage ich noch überhaupt keine Vorhersage zu treffen. Ich bin selber sehr überrascht.
Sind auch gespannt.
Eigentlich in beiden, auch spannend, weil in beiden Diskussionen sich eigentlich gezeigt hat, dass dann doch plötzlich anderes bei rauskam, als man vielleicht vorab erwartet hätte.
Sind Sie denn auch gespannt, wie Sie sich entscheiden oder steht für Sie schon jemand fest? Jetzt, Sie müssen es ja nicht sagen jetzt, um Gottes Willen. Also, nein, aber interessiert mich schon, ob Sie vielleicht einen Favoriten haben innerlich.
Ich habe eine Favoritin.
Ah,
mehr darf ich, will ich auch nicht verraten.
Dann sind die Herren schon mal aus dem...
Ja,
gut.
Ja, okay, ja, es sind ja drei auf der Liste.
Ja.
Aber
ich weiß auch schon, ich kann mir vorstellen, wer...
Frau
Kamacek, Sie haben sich irgendwie, Sie haben sich am Anfang ein bisschen verraten, glaube ich. Sie haben da, nee, ich kann es mir, nee, wirklich, ich sage nichts, aber ich kann es mir vorstellen. Sagen Sie, abschließende Frage, geben Sie das vorher bekannt oder müssen die da alle jetzt hin und sitzen da unten und zittern?
Das ist leider wirklich so.
Das ist so, ja, auch das ist gemein. Das ist gemein.
Das ist ein bisschen gemein,
ja.
Da sind wir dann noch, wie der Oscar, the winner is. Das müssen leider alle aushalten. Auch wir, die Juroren und Jurorinnen, die dann da sitzen. Das ist auch für uns ganz furchtbar.
Das glaube ich.
Man wünscht es ja eigentlich allen.
Ja, natürlich. Gut, ja, Frau Kamacek, ich wünsche Ihnen und Ihren Mitjuroren eine gute Entscheidung, mit der Sie auch leben können und der alle, mit der alle leben können.
Ja.
Und ich sage jetzt schon mal Gratulation an die Siegerin.
Wer nicht allein entscheidet.
Wer auch immer das sein mag. Frau Kamacek, vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und viel Spaß bei der Preisverleihung.
Genau, am 11. Oktober, 12. Oktober wissen wir mehr.
12. Oktober. Ich danke Ihnen. Danke, danke, tschüss.
Der Tag bei Detektor FM. Aktuelles und Hintergründe aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Täglich von 16 bis 19 Uhr.
Und heute schönerweise live mit Hugo Egon Balder. Aber wir haben uns natürlich auch ein bisschen vorbereitet auf die Sendung. Wir haben mal ein bisschen gestöbert, was du so gesagt hast. Und du hast einmal Folgendes gesagt. Hören wir mal rein.
Ja, was ich unheimlich gerne nochmal machen möchte, wäre eine Musiksendung im Fernsehen. Ganz egal bei welchem Sender. Das ist sehr schwierig, weil Musik im deutschen Fernsehen ist ein Problem. Das würde ich gerne noch machen. Wir haben mal zwei Folgen von Taratata gemacht für Sat.1. Eine wunderbare Musikshow aus Frankreich. Sehr teuer, deswegen wird es nicht funktionieren. Das würde ich gerne noch machen. Und ansonsten gehen mir viele Ideen durch den Kopf. Das sind alles Formate, die sind so provokativ, dass ich noch gar nicht weiß, ob sie überhaupt mal auf den Schirm kommen. Weil ich denke mir, wenn ich irgendwas mache, muss es was anderes sein. So.
Ja. Also eine Musikshow würdest du gerne machen. Warum?
Ja, weil ich selber alter Musiker bin und weil ich einfach glaube, dass Leute das auch mögen. Mir ist natürlich klar, dass das kein Mainstream-Ding ist. Aber es gibt ja gar nichts mehr bei uns. Es gibt ja überhaupt nichts mehr. Es gibt überhaupt kein Forum mehr. Auch für neue Leute gibt es nichts mehr. Und das ist irgendwie traurig, nicht? Aber die Damen und Herren Redakteure in den Sendern, ob es jetzt privat ist oder öffentlich-rechtlich, da beißt man auf Granit. Die mögen irgendwie keine Musik. Das ist traurig. Ich mache jetzt einiges für Tele5 und der Chef von Tele5, Herr Blasberg, der ist richtig mutig. Vielleicht macht er das mal. Weiß ich nicht. Mal gucken.
Aber die Briten und Franzosen und so machen es ja, ne? Ja, Jules Holland gibt zum Beispiel Ratata.
Ja, die machen es. Das ist auch eine andere Kultur und die lieben ihre Musik auch, nicht? Bei uns ist das alles ein bisschen schwierig. Und was ich dann so manchmal sehe, was dann als Musiksendung angeboten wird, das ist ja im Prinzip nichts. Also das ist ja, Gott, naja gut, da singt einer ein Lied nach und dann freuen sich alle und dann weinen dann auch noch vor sich hin. Darum geht's doch nicht. Es geht doch darum, dass man sich wirklich gute Musik anhört und zwar live anhört. Das kann ja nicht so schwierig sein. Aber es ist ein Problem und so eine Sendung muss ja auch nicht so teuer sein wie Taratata zum Beispiel, die sehr teuer ist, das gebe ich zu. Aber man kann das Ganze auch billiger machen.
Also bleibt ein Traum? Oder Tele5, höre ich da so ein bisschen raus, könnte...
Vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Ich hab ja mit ihm noch nicht drüber gesprochen, aber das wäre der einzige Sender, glaube ich, momentan, der das wagen würde. Es gibt auch ein wunderschönes Format im ZDF Neo zum Beispiel, Bauhaus. Das ist toll, wird nur leider irgendwie so versendet, dass man es gar nicht gucken kann, weil man ja irgendwann mal schlafen muss. Das ist traurig, Leute. Sehr traurig.
Schönes Schlusswort.
So, jetzt können Sie mal ein bisschen mitraten. Ich sag Ihnen mal was. Also, es geht jetzt um ein Lied. Das ist ein Klassiker, ein richtiger Klassiker. Aufgenommen wurde der Titel 1956. Es ist einer der erfolgreichsten Songs von diesem Menschen, der diesen Titel gemacht hat. Und das Lied richtete sich ursprünglich mal an seine Schwester Lucy. Ja, die hatte eine Schwester, die hieß Lucy. Und Lucy saß häufig am Piano. Das war übrigens das einzige Piano in dieser Familie. Und die saß dann da, um einfach Klavier zu üben, nämlich Beethoven. Nicht? Kann ja auch sehr schön sein, wenn man es kann. Und das war auch der Grund, weshalb er dann anfing, Gitarre zu spielen, weil das Piano ja besetzt war. Nicht? Und die Beatles haben 1963 eine Coverversion von diesem Stück aufgenommen. George Harrison hat es gesungen. Nicht etwa John, nicht etwa Paul, George Harrison hat es gesungen. Und wenn Sie jetzt immer noch nicht wissen, um welchen Titel es sich handelt, dann sagen wir Ihnen das jetzt. Give me a beat!
Popsplitz. Das Beste, Witzigste, Skurrilste aus 50, 40, 30, 20 Jahren Popgeschichte.
Wenn der Chor der kleinen Baptistengemeinde von Wentzville in Martha Berrys Küche probt, krabbelt der kleine Charles zwischen den Beinen der Sänger. Musik spielt in seinem Leben, noch bevor er laufen kann, eine sehr wichtige Rolle. Als sein Vater Henry 1929 das erste Radio mit nach Hause bringt, ist Charles sofort begeistert. Fasziniert sitzt der Dreijährige von nun an stundenlang vor dem Kasten mit der leuchtenden Skala und lauscht den Songs aus einer fernen Welt. Er träumt davon, selbst einmal Musik zu machen. Die Chancen dafür stehen gar nicht schlecht. Die Familie besitzt sogar ein Klavier. Doch das wird von Charles' älteren Schwestern in Beschlag genommen. Lucy und Thelma erhalten bereits Klavierunterricht. Und besonders Lucy okkupiert das familieneigene Instrument für sich und ihre klassischen Beethoven- und Tschaikowski-Etüden. Charles tröstet sich Anfang der 40er Jahre mit einer Gitarre. Sein Schulfreund Tommy Stevens bringt ihm die ersten Griffe bei. Doch so ganz wird Charles die egoistische Okkupation des Familienklaviers durch Schwester Lucy nie vergessen. Als Chuck, wie er später genannt wird, durch Vermittlung von Muddy Waters seinen ersten Plattenvertrag erhält, nimmt er auch einen Song auf, der auf dem geschwisterlichen Disput in seiner Jugend beruht. Nicht gegen Beethoven oder Tschaikowski, sondern gegen seine Schwester Lucy, die ihn nie ans Klavier ließ, richtet sich Chuck Berrys Zorn, als er 1956 singt »Roll over Beethoven«.
Loud Places von Jamie XX hier gehört bei Detektor FM. Wie gefällt dir das? Ganz neue Musik?
Lustig.
Ein bisschen mitgetrommelt hast du.
Ja, ich trommel immer mit. Ich bin ein alter Drummer. Ich muss mich immer mittrommeln. Ja.
Ja, im Radio hört man ja nicht mehr so wahnsinnig viel neue Musik. Im klassischen Radio jetzt, ne?
Ja, kommt drauf an. Also, ich höre ja immer, ich bewohne ja in Köln. Und da höre ich immer SWR3, öffentlich-rechtlicher Sender, das ist der einzige, den ich mir anhöre, weil die schon mal was wagen und die haben ja dieses New Pop Festival immer und da ist so in die Hölle los im Bahnbahn, die machen das alle klasse und sind alles gute Moderatoren und es macht Spaß, denen zuzuhören. Manchmal sage ich auch, komm, macht mal Musik ein bisschen moderner, aber auch nur manchmal.
Aber allgemein, Radio in Deutschland ist schon ziemlich, ja.
Ja, ich habe ja mal fürchterlich eins auf die Schnauze bekommen, weil ich mir in einem Interview gesagt habe, dass mich das alles fürchterlich ankotzt, was da ist und dass mich das nervt. Da hat dann das Alsterradio in Hamburg ein Lied über mich gemacht, wie fürchterlich ich doch sei. Ich habe ja nichts dagegen, wenn man ein Lied über mich macht, nur das war ein Scheißlied, also man hätte es auch gut machen können. Ich habe denen auch eine Mail geschickt, dass ich mal zu denen komme oder wir mal zusammen ins Studien gehe und wir mal ein richtiges Lied über mich machen, was mich richtig beleidigt. Also wenn dann richtig. Aber die fühlten sich unheimlich angesprochen, was ich da gesagt habe. Ich habe einfach nur meine Meinung gesagt und es ist wirklich so, dass man totgejingelt wird. Also das wird alles, und zwar jetzt nicht so, wie ihr das hier macht oder wie SWR3, dass man so kurz mal ein Jingle, was man hört, so von 6 Sekunden, sondern das dauert alles minutenlang. Da wird das Wetter angejingelt, da wird der Verkehr angejingelt, irgendwann werden die Jingles auch noch angejingelt. Ich werde irgendwann wahnsinnig.
Und gesungen,
die werden alle gesungen. Mehr schön. Also es ist wirklich fürchterlich. Und dann muss man sich alle 2 Minuten anhören, was jetzt kommt, auch noch als Jingle. Irgendwelche Vielfalthämmer oder weiß der Geier was. Oder das Beste aus 60er, 70er, 80er, 90er, das nicht bei Adam und Eva anfangen. Ist auch noch ein Wunder. Also, und dann hast du immer diese Moderatoren und Moderatorinnen, die immer wahnsinnig gute Laune haben. Also, ich meine, es ist ja nicht schlimm, wenn man gute Laune hat, um Gottes Willen, dagegen sage ich ja nichts. Aber so übertrieben gute Laune. Ich habe immer so manchmal den Eindruck, das sind gar keine Moderatoren, die spielen das nur. Also, wenn die einfach so wären, wie sie sind, dann wäre das, glaube ich, viel, viel besser. Aber das kann man auch nicht sagen. Also, meine Kritik ist das, vielleicht bin ich der Einzige, der so denkt. Aber damit muss man leben. Ich muss auch Kritik einstecken und die müssen auch Kritik einstecken. So. Und vielleicht könnte man das ein bisschen besser machen. Eigenartigerweise ist halt dieser SWR 3, obwohl öffentlich-rechtlich, die machen es gut. Die haben auch mit Herrn Müller einen der besten Parodisten in Deutschland. Der kann es wirklich. Und wenn ich manchmal Parodien höre, wo ich denke, lieber Gott, ich muss dann aufpassen, dass ich nicht gegen einen Baum fahre. Also, na gut, es ist so und es wird sich.
Was sollte denn Radio besser machen, vielleicht als letzte Frage zu dem Themenbereich?
Naja, man muss ja nicht unbedingt so sachlich sein wie irgendein WDR 5 oder 4 oder so, wo es wirklich nur um Informationen geht. Man kann ja alles ein bisschen spaßig machen, nur vielleicht ein bisschen intellektuell, ein bisschen intelligenter. Das wäre nicht schlecht. Ja, also ich habe ja nichts gegen Witze, von mir ist auch gegen Platte, aber dann wirklich nur einen und nicht 70. Ne? Ja. Wär schön.
Na, wir versuchen es jedenfalls hier bei Detektor FM und wir freuen uns sehr, dass du heute zu Gast bist.
Das macht Riesenspaß hier. Das ist so muss ja, das ist einfach geil hier. So.
Das Musikvideo der Woche mit Maurice Geider.
Genau, und der ist jetzt am Telefon, der hängt irgendwo in der Nähe von Bremen und hat einen Scheißempfang. Maurice?
Das ist wahr, Hugo. Guten Tag. Ich habe allerdings nicht nur einen scheiß Empfang, sondern ich habe tatsächlich dafür einen richtig schönen Ausblick, und zwar auf den Hintern einer 700 Kilo schweren Kuh, weil ich gerade Kuhkuscheln gehe.
Was machst du? Bitte?
Ja, es ist tatsächlich wahr. Du wirst es nicht glauben. Ich sitze hier an der Grenze von Niedersachsen zu Mecklenburg-Vorpommern und hier sind drei Kühe.
Schön.
Und ich habe gerade Kuh Nummer 8 in der Hand und ich kuschle gerade und es ist wirklich ohne Scheiß das Beruhigendste, was ich seit langem gemacht habe. Wir haben ein Test gemessen und der Hund gegangen von
ja,
100 ja. auf 0.
Ja, jetzt hast du wieder ein bisschen schlechten Empfang. Sag mal, welche Drogen nimmst du gerade?
Heu und Kuh, das sind meine Drogen gerade.
Das ist ja wunderbar. Okay, viel Spaß. Aber ich nehme an, ihr habt schönes Wetter, ja? Sonst könntest du es ja nicht machen, oder?
Naja, wir sind innen drin. Wir sind
ach, ihr seid drin. Ah, du bist im Stall.
Ich bin intim mit der Kuh. Also ich bin im Stall mit der Kuh Nummer 8. Von Bauer Voss und streichle sie gerade, während sie mir ihren Schwanz ums Gesicht wirbelt. Ich finde das aber, was abstrakt klingt, ist wunderschön.
Ja, das glaube ich. Toll, Kuhne macht hat die.
Ja, ich höre Zweifel in deiner Stimme.
Nee, ist toll. Zwei Fragen zu dem Thema hätte ich noch. Riecht's streng im Stall?
Am Anfang riecht es ungewöhnlich, inzwischen riecht gar nichts mehr.
Okay, hat die Kuh einen Namen? Hallo? Bist du noch da?
Jetzt bist du wieder da.
Ja, jetzt, ja. Ich wollte nur wissen.
Das war der Schwanz der Kuh, die hat den Empfang gestört.
Ah, okay. Hat die einen Namen, die Kuh?
Leider nur Kuh. Ach, ich habe gerade Herrn Voss, den Bauern, gefragt, ob es ist, wenn ich sie.
Ja, jetzt ist wieder der Empfang wieder ein bisschen schlecht. Geh mal aus der Kuh raus.
Jetzt bin ich draußen aus der Kuh.
Okay, pass auf, dann lass uns anfangen. Also, über welches Video reden wir heute?
Wir reden über für Tony und wir reden über Schlafentzug. Das ist das Video, das er vor ein paar Tagen rausgehauen hat auf YouTube. Das hat seitdem unfassbar viele Klicks gekriegt und es ist meiner Meinung nach eines seiner schönsten Videos. Und ich finde, dass dieser Rapper, der bis dato tatsächlich nur ein Geheimtipp war, jetzt endlich mal in die Öffentlichkeit kommt und gesehen wird.
Mhm. Ja, ich hab das Video auch gesehen. Was gibt's da eigentlich zu sehen in dem Video? Erklär mal.
Also es ist eine Situation an der Tankstelle. Die Tankstelle sieht eigentlich sehr amerikanisch aus. Wir befinden uns in so einer typischen amerikanischen Nacht. Also sehr, sehr hell ausgeleuchtet, aber es ist tatsächlich eine deutsche Tankstelle. Es geht ein Typ rein. Für Tony selber spielt im Video auch nicht mit, sondern lässt es von zwei Darstellern die Situation zeigen. Und der Typ geht rein und provoziert die Kassiererin total, indem er quasi an den Kühlschrank geht, sich ein Bier rausholt, das erst auch bezahlt, ganz, ganz komische Situation, man merkt, da ist eine Spannung zwischen beiden und dann kippt er dieses Bier halt in der Tankstelle aus und macht noch so eine Geste, als ob er es anzünden würde, als ob er quasi Benzin anzünden würde. Das passt doch ganz schön zu dem Text an der Stelle in dem Video. Und die Kassiererin ist erst irritiert, lässt ihn ziehen, aber dann kommt es quasi zu so einer Reaktion von ihr.
Mhm. Und was macht sie oder sagst du es nicht?
Also ich sag das schon. Sag mal. Das ist jetzt auch kein Spoiler.
Nein,
er geht halt hin. Sondern sie sucht ihn auf, also er verschwindet ja erst, ne? Es ist alles sehr mysteriös und es geht halt quasi in diesem Song halt tatsächlich um das, was auch gesagt wird, nämlich um Schlafentzug und sie findet ihn dann auf einmal in der Waschanlage wieder und kontert aber, indem sie genau das gleiche macht wie er und das ist im Prinzip ein schönes Sinnbild von Aktion und Konteraktion. Sie nimmt nämlich auch ein Bier und kippt es aus und zeigt ihm, pass mal auf, junger Mann, ich bin genauso stark wie du und das, was du kannst, kann ich schon lange und macht genau das gleiche, sprich kippt das Bier aus, zündet es an und zeigt, du kannst jetzt viel machen, aber mit der Aktion kommst du nicht durch. Und geht dann an dein Auto tatsächlich ran und macht noch einen Spur schärfer als das, was er gemacht hat und kippt das Ganze auch noch über sein Auto aus. Und das Ganze hat die ganze Zeit so eine Spannung im Bild und zwischen den beiden, dass man irgendwie gefesselt ist und nicht weggucken kann.
Ja, also das war die Stelle, wo sie ins Auto geht, wo ich wirklich sehr traurig war, weil es ist ein Mustang. Ein schöner, alter, weißer Mustang. Und habe ich gedacht, nee, also den kann man nicht anzünden. Das darf man wirklich nicht machen. Aber sie tut ja
das
auch
ist das
so.
Vor allem, das ist auch das Zitat, ne, das amerikanische Zitat, dass dort ein Mustang steht.
Richtig.
In Deutschland gedreht, aber schön mit einem Mustang dran. Das musste sein. Ja, das tat doch so ein bisschen weh. Ne? Aber das ist ja auch alles nur ein Sinnbild.
Ich weiß.
Sie ist ja nicht wirklich an. Sie tut ja nur so. Ja, also kannst du Puls runterschrauben und zum Kuhstreicheln kommen. Also alles gut.
Sag mal, eine andere Frage. Habe ich das richtig gesehen, dass der da in der Waschanlage hinten steht und pinkelt?
Ja, das hast du richtig gesehen.
Der
benimmt sich ja auch unmöglich.
Ja.
Er benimmt sich ja unmöglich. Das erfordert sie ja so ein bisschen heraus. Und man fragt sich auch am Ende, was da eigentlich los ist.
Mhm.
Und es wird doch nicht ganz aufgelöst. Aber das finde ich ganz schön, weil es mit uns überlassen bleibt. Also wir können da ganz viel reindeuten in diese Beziehung. Eine ganz klassische Mann-Frau-Provokation, die da stattfindet. Und da kann man am Ende was draus machen, was man will. Denn er fährt ja weg. Die rennt noch ein Stück tatsächlich hinterher und dann ist das Video zu Ende.
Genau.
Also das ist halt auch so ein bisschen offen, wo man dann auch nachdenken kann, ja, rennt sie vielleicht hinterher, weiß man jetzt nicht so genau. Und das obliegt halt tatsächlich dem Charakter eines jeden, der es sich anschaut, was er daraus macht.
Okay. Pass auf, bevor die Kuh Else dich jetzt wieder mit ihrem Schwanz verhaut, letzte Frage von mir, was macht das Video für dich so besonders?
Also das Besondere ist tatsächlich, ich finde tatsächlich, es ist nicht einfach, und das kennst du garantiert, Spannung in so ein Bild zu bringen, in so eine ganz, ganz banale Szene eigentlich. Und ich finde, dass die beiden die gesamte Zeit eine Spannung aufrechterhalten können. Und interessant ist auch, dass für Tony, der Rapper, der das Ganze gemacht hat, ist ja auch gelernter Schauspieler, gerade fertig geworden, Ausbildung ist beendet und hat auch so leichte Regiezüge. Das heißt, dass das alles aus einer Hand kommt. Das finde ich schon ganz spannend. Es ist kein Erstlingswerk, aber es geht in Richtung Mainstream-Debüt. Und mit sowas aufzuwarten, finde ich dann bei ihm tatsächlich sehr, sehr spannend.
Maurice, damit danke ich mich ganz herzlich bei dir. Mach weiter schön im Stall. Grüß die alte Kuh von mir und pass schön.
10 Jahre ist alt.
10 Jahre. 10 Jahre, okay.
Ja.
Bei Hunden sagt man ja mal 7, bei Kühen ist das, glaube ich, mal 20. Also hast du eine ganz alte Frau vor dir. Ja,
aber eine sehr, sehr schöne.
Gut, okay.
Ich gehe jetzt wieder kuscheln.
Mach das, bleib sauber, bis dann.
Detektor FM. Mit Hugo Egon Balder.
Ich habe gerade gehört, ich habe 7 Sekunden Zeit, um Hallo zu sagen. Also sage ich mal Hallo. Ich sehe eine Torte, eine blaue Torte, aber nicht werfen bitte. Was ist das? Erklär, was passiert jetzt hier? Wir essen jetzt. Essen wir jetzt
Torte. Erklären kann Juliane.
Juliane, erklär mal.
Was sagt? Also wir wollten Ihnen natürlich auch eine Torte bringen, vor allen Dingen, weil mich interessiert, wenn jetzt die Torte reinkommt, haben Sie dann das Gefühl, sich hinter Ihrem Stuhl verbergen zu müssen oder kommen Sie klar mit der Torte?
Ich komme klar mit der Torte.
Essen Sie die auch oder sind Torten für Sie mittlerweile eher so nicht mehr so?
Nee, ich esse Torten, also wenn ich darauf Appetit habe.
Wollen Sie anschneiden oder soll ich Ihnen mal?
Nee, schneiden Sie mal an. Das ist, ich kann nicht so... Da, irgendwas passiert da, ich kenne euch doch, kann doch alles nicht nur eine Torte sein.
Einfach eine nette Geste.
Gut, wenn es so ist, freue ich mich, aber ich habe schon so viel erlebt in meinem Leben.
Ich glaube, es ist sogar eine vegane Torte, wenn ich richtig informiert bin. Stimmt das?
Das stimmt heute so nicht.
Oder haben wir zu viel versprochen?
Und typischerweise heute mal mit Eier und richtig Butter.
Schön, und die ist auch schön blau. So alles mit Lebensmittelfarbe.
Detektor Farbbranding.
Genau, haben wir damals auch gemacht bei Alles Nichts Oder. Nur wir hatten keine echten Toten. Wir hatten nur Toten, um Gottes Willen, Torten. Wir hatten
Eischnee, ne?
Ja, Eischnee, ja klar. Weil man Eischnee ja mit Torten, darf man ja nicht werfen, weil die armen Kinder in Afrika beheben. Es ist so.
Gab es damals Beschwerden?
Am Anfang ja, bis wir denen klar gemacht haben, dass keine echten Torten sind. Man kann sie essen, aber es schmeckt gar nichts. Ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Dankeschön.
Oh, sieht aber wirklich Dankeschön. Sehr schön find, aus. Sehr blau.
Christian, für dich auch ein Stück?
Gott, ist das blau. Mein Gott, ist aber. Darf ich schon mal?
Ja, ja, bitte. Bevor es kalt wird, sagt man ja auch, ne? Schmeckt es, wie es aussieht?
Noch
oder?
Kaffee dazu, vielleicht?
Lecker. Kaffee hätte ich gerne noch, ja. Also lecker. Schade, dass man die Farbe irgendwie. Naja, gut.
Nicht schon, runterkratzen kann.
Die ist schon gewöhnungsbedürftig, so ein bisschen die Farbe, muss man sagen.
Ja, gut, das geht alles mit Lebensmittelfarbe. Aber sieht toll aus. Ist richtig gut.
Sehr schön.
Vielen Dank.
Ich glaube, Juliane hat es auch nicht zum ersten Mal gemacht.
Ja, ich gebe zu,
überarbeitet. Haben Sie die gemacht, Juliane? Ehrlich?
Steht auch Ihr Name drauf, Hugo.
Ach so, das habe ich nicht gesehen. Ich habe Ach, da ist das. Ach, da ist der Name. Da steht da. Ich habe den. Ach, das ist aber süß. Mensch, Hugo. Und sogar richtig geschrieben. Na, es gibt Leute, die können das auch nicht. Wirklich.
Was schreibt man da falsch?
Alles. Also ja. Herr Gottschalk ist zum Beispiel so einer, der mich immer anders nennt. Der sagt immer Hugo und Ego.
Ach, komm, ist wurscht, mein Lieber.
Ja, ist wurscht. Ach komm, hier, Herrschaften. Egal, wurscht, mein Lieber. Also mich kündigt er immer als Hugo und Ego an und Hella von Sinn immer als Helga von Sinn. Und dann hätte sie ihn manchmal beinahe verhauen. Aber es ist alles lustig.
Aber Annette Engelke hat er auch, glaube ich,
mal gemacht. Annette Engelke. Ich glaube, er weiß auch nicht mehr, wie er heißt.
Sind Sie dann mit Hella noch befreundet
und wir sind noch intim, ja, ja. Wir sehen uns ja, ab 26. Oktober wieder bei dieser wunderschönen Sendung Der Klügere kippt nach, wo sie ja auch dabei ist. Ja, ja, wir sind, Hella ist ja die längste Beziehung, die ich in meinem Leben mit einer Frau hatte. Das geht jetzt schon seit 1988, das schafft sonst keiner. Ja, aber
so, jetzt
schön.
Der Zuckerschock.
Nee, das ist lecker. Juliane, essen Sie nichts? Ja, normalerweise sagen Frauen immer, Mensch, ich muss unbedingt abnehmen und so.
Ach nö.
Nee, ne? Obwohl man gar nicht weiß, wo und warum. Und das ist alles. Ja. Das Schöne ist, dass wir jetzt, vielleicht sagen wir es mal allen, die zuhören, dass wir jetzt bis 19 Uhr hier nur essen. Also es passiert hier nichts. Ach,
da kommt auch noch der Kaffee.
Oh, das ist aber nett. Vielen Dank. Ja, jetzt kriege ich auch noch einen Kaffee. Ist da auch Zucker drin?
Noch nicht.
Ich brauche da 2 Stück Zucker und einen Löffel. Ich brauche immer gerne einen Löffel, weil ich den auch immer gerne wieder abgebe ab und zu mal.
Das ist auch ein Thema in dieser Stunde. Damit sind wir im Prinzip schon.
Damit sind wir schon da. Das kommt später.
Ja, ja.
Das kommt später.
Wir werden uns mit Löffel abgeben beschäftigen.
Mit Löffel abgeben beschäftigen? Soll ich sagen, was wir sonst noch machen? Warte mal, jetzt steht die Torte auf dem Zettel. Ich schaff's aber. Es geht. Ich schaff das schon. Ich bin so alt, bin ich auch nicht. Mhm. So. Also, erstes Mal Torte. Achso, die haben wir gerade. Dann begrüße ich gleich jemanden am Telefon, auf den ich mich sehr, sehr freue. Den ich auch öfter mal sehe, den ich auch schon lange kenne. Ich sage Ihnen aber nicht, wer es ist. Dann haben wir auch noch das Album der Woche. Mhm. Sagt man eigentlich nur Album?
Ja, wir spielen ja auch jede Woche 7 Songs. Also nicht nur Singles, sondern wirklich Album. Mhm. Beirut, okay. Album unser.
Ja, ja, ich weiß. Album der Woche, okay. Mhm. Und dann haben wir noch gute Nachrichten, weil wir gerade von Tod sprachen. Und das war es im Prinzip erstmal für bis 18 Uhr. Ne?
Das reicht ja.
Das reicht, ich habe ja zu tun, ich muss ja auch noch essen zwischendurch.
Torte muss gegessen werden, absolut.
Aber es ist äußerst lecker. Vielen Dank.
Das freut mich sehr.
Äußerst lecker.
Es schmeckt auch trotzdem locker. Also ja. Es ist, ich bin von der Farbe, war ich ein bisschen...
Ja, einfach Augen zumachen.
Irritiert.
Augen zu und durch. Ja, ja. Juliane, was machen Sie beruflich?
Journalistin.
Ah, okay. Das ist gut, dass Journalisten jetzt auch... Kuchen backen.
Ja, weil von Journalismus kann man ja heutzutage nicht mehr leben. Ne?
Ach, da muss gebacken werden.
So ist es.
Genau. Ich überlege gerade, ob mir ein Bäckerwitz einfällt, aber mir fällt keiner ein. Das ist schade.
Gott sei Dank.
Ja, das ist gemein. Apothekenwitze weiß ich viele, aber sonst kennen. Ja.
Naja, vielleicht später.
Ich aber nicht, nein.
Jetzt kommt Small Black mit Boys Life.
Herzlichen Glückwunsch.
Detektor FM. Zurück zum Thema.
Im Spätherbst 1992, glaube ich, habe ich ihn kennengelernt. Da kam er mit seinem gefiederten Freund zu einer Fernsehshow, die ich damals produziert habe bei RTL. Eine Comedy-Show, deren Namen ich vergessen habe. Die dauerte dann 5 Jahre. Da war er alles Mögliche. Boxer, Zuhälter. Er war Scheich Manfred und was noch alles. Und er war auch doof, aber nicht alleine. Er hatte noch einen zweiten Doofen dabei. Er war beim Eurovision Song Contest vertreten. Und wenn Sie durch Hamburg laufen und einen Mann im Bademantel mit einer Plastiktüte sehen, ist er das mit Sicherheit nicht. Denn das würde er nicht machen. Er macht das nur in seiner Eppendorfer Grillstation. Und jetzt habe ich ihn am Telefon. Olli Dittrich. Moin, Olli.
Moin, Hugo. Moin. Das hast du aber sehr schön gesagt. Vor allen Dingen, dass dir der Name unserer gemeinsamen kleinen Unterhaltungssendung entfallen ist. Kann ich nicht recht glauben. Oder ist es doch schon ein wenig dem Kalk zuzusprechen, der da rieselt in deinem
Ich habe jetzt nochmal, wen habe ich jetzt nochmal am Telefon? Olli, glaube ich. Nein. Ich wollte das nicht so plastisch machen, dass es sich um RTL Samstag Nacht handelt. Das wollte ich nicht.
Natürlich nicht.
Nein, natürlich. Also, wie gesagt, ist ja schon eine Weile her. Wir kennen uns ja nur schon eine Weile. Man hat mich gefragt hier vorher, ob ich mir jemanden wünsche zum Interview. Habe ich gesagt, ja, Olli, weil ich genau wusste, du machst das nicht.
Auch nicht schlecht. Scheiße, jetzt
musst du ein
Interview führen.
Ja, dumm gelaufen. Nee, ja. Aber jetzt mal ernsthaft. Also, Ditsche geht jetzt in die 24. Staffel. Ist das richtig?
Das ist richtig.
24.
Ich glaube, dass wir jetzt fast Robert Lemke mit was überholt haben.
Ja.
Da gab es ja auch Stumme. Bei uns gibt es den Schildkröte, der auf dem Stuhl sitzt.
Richtig.
Und nichts beiträgt. Währenddessen bei Robert Lemke ja der Checky, falls
ja, natürlich.
Das war ja dieser Fox-Terrier.
Der
da immer in so einem Körbchen lag und schlief während der Sendung.
Ja.
Manche munkelten auch, dass der schon länger tot sei. Angeblich soll es ja über die Jahrzehnte 3 Jackies gegeben haben, weil natürlich ein Hund auch gar nicht so lange lebt. Das kann man sich ja ausrechnen.
Ja, aber
das haben wir schon fast erreicht.
Habt ihr schon fast
so lange sind wir schon.
Nee, aber was man auch nicht weiß, es gab auch 4 Robert Lemkes. Das hat nur keiner gemerkt. Verstehst du?
Ja, völlig richtig. Und einer davon war ich.
Davon warst du, genau. Sag mal, die 24. Staffel ist schon gigantisch. Wird was verändert? Kommt was neu oder bleibt alles beim Alten?
Naja, weißt du, das ist ja immer genug, wem sage ich das, wie man so schön sagt? Also es gibt einmal den alten Satz, never change a winning team. Und
richtig.
Andererseits sagt man immer, ein bisschen Frischzelle ist auch nicht schlecht, weil der Zuschauer will natürlich auch mal ein bisschen was Neues haben.
Mhm.
Es ist natürlich tatsächlich so, da wir ja wirklich 30 Minuten lang improvisieren, also das Gespräch frei gestalten und ich tatsächlich der Einzige bin, der zumindest so halbwegs einen roten Faden hat, was denn da überhaupt passiert, ist das Szenario dort vor Ort einfach damals mit so glücklicher Hand geboren, also diese kleine muggelige Imbissbude und diese Kameras, die ja tatsächlich auch nicht von einem Menschen gesteuert werden, sondern durch einen Rechner laufen und eben per Zufallsgenerator geschaltet werden. Das ist halt so eine Form, ist zu präsentieren, die ist so wasserdicht, dass wir natürlich schon manche Idee gehabt haben, was könnte man mit Ditsche noch so alles anstellen.
Mhm.
Am Ende aber immer wieder darauf zurückgekommen sind, dass den Imbiss zu verlassen auch ein, ich sag mal, in gewisser Weise Risiko ist, weil die Figur funktioniert da drin natürlich am besten. Es hat aber über die Jahre immer mal wieder auch kleine Stippvisiten gegeben. Ich erinnere an unser sogenanntes Heimspiel, diese eine Stunde, wo wir bei Ditsche zu Hause gedreht haben mit der großartigen Susanne Lothar, Gott hab sie wirklich selig, die Ditsches Schwester gespielt hat. Oder es gab auch mal eine Folge aus dem Imbiss gegenüber, also von diesen Griechen, Athena-Stuben.
Genau.
Ditsche wurde auch mal verhaftet und hat auch mal aus Knast eine Sendung gemacht und so. Solche Kleinigkeiten wird es immer mal wieder geben, aber im Großen und Ganzen bleibt es eigentlich so, wie es ist.
Okay, wann geht's los? Wann startet es genau?
Am 15. November.
15. November, gut. Also haben wir das auch geklärt. Sag mal, du hast 2013 in Frühstücksfernsehen hast du Morgenmagazine parodiert. 2014 hast du das Talkgespräch gemacht. 2015 Schorsch Eigner, der Mann, der Franz Beckenbauer war. Also zwei Fragen muss ich dir stellen. Dieses Talkgespräch, wenn man sich das als Normalzuschauer anguckt oder angeguckt hat, da fragt man sich natürlich, wie ist das möglich? Wie kann sowas funktionieren? Das ist ja alles derselbe Mann. Das scheint mir eine sehr aufwendige und langwierige Arbeit gewesen zu sein, oder?
Das war es auch. Und für alle die es nicht gesehen haben, also es ist tatsächlich eine Talkshow, die wie ein trojanisches Pferd daherkommt, nämlich mit genau dieser Bildsprache, wie wir sie aus den zahlreichen Talkshows kennen. Was bedeutet das? Eben auch Kranfahrten, Vorbeifahrten, Kameras, die auf Schienen um die Truppe drumherum fahren, um die Gäste und so weiter und ein Bild liefern, eben funktionieren. Und das ist ja eigentlich nicht möglich. Das geht nur mit einer Technik, die nennt sich Motion Control.
Mhm.
Es gibt nur 5 Firmen auf der ganzen Welt, die dieses Equipment besitzen. Und eine davon haben wir dann an den Start gebracht, die das allerdings so über 30 Minuten mit Nutzen des Originaltons auch noch nie gemacht haben. Das heißt, man muss sich so vorstellen, dass ich jeden der 4 Gäste, Cordula Stratmann war die Talkshow-Moderatorin, jeden der 4 Gäste plus einem zusätzlichen musikalischen Gast, der auf einer anderen Bühne nachher noch aufgetreten ist, alle nacheinander gespielt habe. Zunächst haben wir die einzelnen monothematischen Talks mit jeder einzelnen Figur und Cordula gedreht und dann anschließend habe ich die Tage danach alleine nochmal die gesamte Talkshow, alle Gespräche mir angehört sozusagen als jeder Gast
und habe in allen Vorbeifahrten und Kranfahrten sozusagen auch die Reaktionen auf das, was andere gemacht haben, gespielt und aufgezeichnet. Das waren, ich schätze, bis zu 200 Einstellungen. Und ganz am Ende wird alles zusammen, also 5 Kamerabilder, werden nachher zusammen im Rechner übereinander gelegt, was schon schwer genug ist, aber vor allen Dingen, wenn sie in Bewegung sind, ist es fast unmöglich. Und dass wir das geschafft haben, ist also auch nur einem grandiosen Team zu verdanken. Und natürlich einer Engelsgeduld, die wir alle haben, weil das musste dann auch schon, jede Szene musste mehr oder weniger First Take sein, weil sonst wären da auch die Kosten ins Unermessliche gelaufen.
Genau. Ich meine, das Problem bei so einer peniblen Arbeit, die du ja gerne machst, ich kenne dich ja lange genug, du bist ja wirklich einer der, wenn nicht der penibelste Arbeiter, den ich je kennengelernt habe, birgt natürlich auch immer die Gefahr, dass der Zuschauer das alles gar nicht mitkriegt. Also ich könnte mir vorstellen, dass bei Schorsch Aigner, der Mann, der Franz Beckenbauer war, dass da Leute wirklich das alles für wahrgenommen haben, weil das einfach so fantastisch gemacht war, dass das bestimmt einige geglaubt haben.
Ja, also ich habe auch jede Menge Feedback in der Richtung und das wundert einen natürlich schon ein bisschen, weil wir ja nun auch nicht mehr zu Zeiten von Orson Welles Hörspiel leben, wo die Leute ja richtig geleimt hat und Menschen wirklich in Panik geflohen sind, weil sie gedacht haben, die Außerirdischen seien gelandet, sondern wir leben ja nun wirklich in Zeiten, in denen die mediale Kommunikation dreimal um Erdball in 2 Sekunden, so ungefähr, einem ja auch kaum noch Geheimnisse irgendwie beschert, aber tatsächlich bin ich auch von Leuten angesprochen worden, die gesagt haben, ja, das haben sie jetzt so gespielt, so wie, was weiß ich, Breleurs Die Manns, da spielt dann irgendwie Armin Müller-Stahl eben dann Thomas Mann. Mhm. Aber tatsächlich, Mensch, dass der wirklich einen Doppelgänger hatte, das hätten wir ja nicht gedacht und so. Und da stehst du dann halt so daneben und sagst, ja, kannst mal sehen, wie man die Leute aufs Glatteis führt, sage ich dann noch. Ja. Ne? Und dann, ja, aber du hast natürlich am Ende völlig recht. Das ist ja auch gerade der Spaß. Harald Schmidt, den du ja auch gut kennst, der hat mir im Anschluss danach eine Nachricht geschickt und hat gesagt, das ist eigentlich das Ende aller Dokumentation.
Richtig.
Weil wir das, was wir gedreht und behauptet haben, gemischt haben mit tatsächlichen Bildern, beziehungsweise wir haben das Pferd eigentlich von hinten aufgezäumt und haben uns am Anfang in der Historie von Franz Beckenbauer durchgearbeitet, bis im Grunde genommen zum Beginn seiner Karriere und haben erstmal nach Ereignissen gesucht, zu denen wir wahrscheinlich gute Bilder finden. Wenn möglich sogar welche, die vielleicht keiner mehr in Erinnerung hat, und überlegt, wie wir die dann in diesem entlarvenden WikiLeaks-Interview von Schorsch Aigner, wie wir die sozusagen umdrehen oder anders begründen können.
Richtig.
Das war so die Herangehensweise. Ja. Und ich hätte noch eine halbe Stunde länger senden können. Wir hatten ja nur 30 Minuten Sendezeit. Wir haben auch sehr viel mehr gedreht. Also es gibt noch eine Menge mehr Geschichten. Ja. Und man glaubt gar nicht, wie man das montieren kann. Dann holst du noch den Uwe Seeler, der den Spaß mitgemacht hat, und Guido Buchwald oder so.
Ja.
Oder sagen wir mal Ralf, oder Dieter Kürten, oder Ralf Siegel wegen mir.
Ja,
wir haben ja behauptet, dass Schorsch Aigner, dies gute Freunde kann niemand trennen, dass das der Schorsch Aigner gesungen hat.
Weil der Beckenbauer zu gut war.
Weil der Beckenbauer zu gut war, haben wir dann behauptet.
Genau, ja.
Wir haben gesagt, der war früher im Tölzer Knabenchor, das war ein super Sänger. Und wir haben einfach behauptet, wenn der jetzt mit dem Fußball, wenn es nicht geklappt hätte, der war auf dem Sprung zu einer Solistenverpflichtung an der Münchner Oper.
Großartig.
Und als der die Single aufnehmen sollte, weil ja die ganzen anderen Fußballer wie Radenkovic und wer da alles schon gesungen hat, die hatten alle Platten und haben gesagt, da muss der Franz eben auch singen. Dann war der im Studio, hat gesungen, haben alle gesagt, das ist viel zu gut. Das glaubt uns kein Mensch, dass ein Fußballer ist, der da singt, also muss der Aigner ran.
Richtig.
Der singt halt scheiße. So haben wir das. Also im Grunde genommen auch die Eigentore von Franz, wir haben eigentlich alle Dinge, wo der Franz daneben gelangt hat, die haben wir im Grunde genommen Schorsch Aigner in die Schuhe geschoben.
Genau. Hast du,
ja, das war eigentlich der Grundgedanke eigentlich an der gefälschten Dokumentation. Und das hat natürlich dann am Ende so erschreckend gut funktioniert, dass einem das alle Leute wirklich abgenommen haben.
Sag mal, hat sich denn Beckenbauer bei dir irgendwie gemeldet oder hast du irgendwas gehört oder weißt du, ob der es gesehen hat?
Nicht.
Oder?
Leider nicht. Also wir haben das Gesamtkonzept tatsächlich vorher auch eingereicht bei ihm, weil mein größter Wunsch wäre natürlich gewesen, dass er am Ende für 20 Sekunden mit im Bild ist.
Ja.
Also sagen wir mal so wie Sean Connery in Robin Hood oder so in der letzten Szene oder so. Also einfach so ein One-Dollar-Cameo. um nochmal ein bisschen Glanz ihm auch, das ist ja in Wahrheit auch eine Verneigung vor ihm und seinem Werk, hätte ich mir gewünscht, dass der Schorsch Eigner, der ja am Ende auch sagt, dass jetzt Schluss ist mit der Doppelgängerschaft und dass er selber in Rente geht und sich etwas anderem zuwendet, dass man dann so eine Szene hat, wenn der Abspann schon läuft, weißt du, dass der Aufzug aufgeht wegen mir und dann kommen beide aus diesem aus dem Aufzug raus, geben sich die Hand, der echte Franz geht nach links und der falsche nach rechts und dann ist die Sendung zu Ende. Sowas hätte ich mir gewünscht. Ja. Aber die haben sich leider, die haben nie wirklich abgesagt, aber sie haben auch nie wirklich zugesagt.
Naja, gut. Naja. Okay. Gut, man kann nicht alles haben. Sag mal,
natürlich.
Was kommt als nächstes?
Als nächstes
also außer wir Ditsche uns.
Ja, ja, natürlich. Also wir arbeiten jetzt schon an der nächsten ARD-Geschichte. Das wären ja am Ende 7 oder 8 Stück, die ich so ein bisschen als Zyklus betrachte. Ja, also Parodien auf Fernsehgenres. Mhm. Und zwar senderübergreifend. Also das ist jetzt nicht nur öffentlich-rechtliche Parodie. Da kommen sicherlich dann auch demnächst Privatfernsehformate auch mal eher dran. Oder wir mischen es miteinander. Das ist ja beim Talkgespräch schon so gewesen. Mhm. Und als nächstes widmen wir uns sozusagen der Journal der klassischen Live-Reportage.
Okay.
Da sind wir gerade dabei. Das wird auch was ganz Besonderes sein. Hat so auch noch keiner probiert. Also wieder ein echter Ritt auf der Rasierklinge. Aber ich hoffe, dass wir es hinkriegen.
Du wirst das hinkriegen, denn du bist Loriots legitimer Nachfolger. Das hat Loriot
jedenfalls. Bloß auf, das kann ich nicht mehr hören.
Aber er hat es gesagt. Entschuldige, da kommst du nicht drum rum. Und das ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn wir ganz ehrlich sind. Also ich meine, es gibt ja nur wirklich wenig Leute, die sowas können. Also ist schon was Feines. Sag mal, ich würd gerne, es gibt hier auch was zu gewinnen in der Sendung.
Ah, okay.
Ja, du müsstest mir nur eine Frage beantworten. Und wenn du die richtig beantwortest, dann kriegst du von mir, gewinnst du eine CD von Helene Fischer. Okay?
Okay.
Ja. Pass auf, ist nicht schwer, ist nicht schwer.
Nein, natürlich, super, klar.
Pass auf, also, du gewinnst die CD von Helene Fischer, nenne mir bitte einen Wochentag, der auf G endet.
Mittwoch.
Oh, scheiße, knapp daneben. Olli, leider nicht.
Ja, da, oh shit.
Doof, ne?
Ja, ich war zu vorschnell. Kann ich nochmal? Nee, das sind die Regeln. Ne?
Ja, gut. Also trotzdem war es ein nettes Gespräch, Olli. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Und
Hugo.
Vielleicht sehen wir uns morgen Abend. Guck mal, ob du Zeit hast.
Ja, mal gucken. Alles gut, dann viel Spaß noch und schönen Gruß an alle, wer immer uns zuhört.
Danke. Ciao, ciao. Okay. Ciao.
Bye, bye. Tschüss. Tschüss.
Detektor FM, das Album der Woche.
Das Album der Woche ist nicht etwa das Fotoalbum, das wäre irgendwie albern im Radio, sondern das Album der Woche ist Musik. Und was haben wir?
Diese Woche ist es Beirut mit dem aktuellen Album. Es ist mittlerweile schon das 4. Album von Beirut, was rausgekommen ist.
Wie heißt der richtig?
Zach Corden heißt der Mann.
Zach Corden, okay. Mhm. Wo kommt der her, weißt du?
Der kommt aus den USA und hat halt so ein Fable für den Orient. Also Beirut, Istanbul, hat auch mal gelebt. In Istanbul war er mal länger und hatte jetzt tatsächlich in letzter Zeit ziemlich viele Probleme, beruflich und privat. Die Frau ist ihm weggelaufen, dann musste er die Tour absagen in Australien, weil er einen Burnout hatte, Scheidung hinterher und so.
Kenn ich.
Ziemlich viel erlebt. Also ähnelt deinem Lebenslauf. Aber in Istanbul schon gelebt? Nee.
Nee, in Istanbul nicht, aber ich war öfter in Dubai. Ja. Ich finde Dubai schön, irgendwie lustig. Und jetzt hat er eine neue Liebe und jetzt geht's wieder bergauf, solange es wieder bergab geht, nicht, oder?
Auf jeden Fall geht's momentan bergauf, das stimmt. Und die Songs auf diesem aktuellen Album sind auch gar nicht so, sind jetzt nicht depressiv Seelenstriptease, wie man es vielleicht erwarten könnte, sondern erstaunlich beschwingt auf jeden Fall. Wir hören mal rein in den Titelsong und der heißt auch No, No, No. Könnte auch optimistischer sein jetzt als Titel, aber
da vielleicht meint das anders, weil man weiß ja nicht.
Er meint es anders.
Okay.
Detektor FM. Zurück zum Thema.
And the winner is Detektor FM, a milestone in radio.
Robbie Williams hat uns den Deutschen Radiopreis für die beste Innovation überreicht. Sie hören also ein ausgezeichnetes Radio.
Ein kommerzielles Webradio mit öffentlich-rechtlichem Programmanspruch.
Das Medium Magazin hat uns in seine Liste der 10 besten Redaktionen gewählt.
Der Sender wirft einen reflektierten Blick in die Gegenwartskultur und ist eine klare Alternative zu den herkömmlichen Radioangeboten.
Wir waren zweimal für den Grimme Online Award nominiert und Kultur- und Kreativpiloten des Bundeswirtschaftsministeriums.
Unterstützen Sie uns. Mit Ihrer Hilfe können Sie Detektor FM noch besser machen. Alle Infos auf detektor.fm/danke. Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn.
Kleine Frage von mir, kennen Sie die hier noch?
Es ist so ohne dich. Es ist so widerlich. Ich will das nicht. Denkst du vielleicht auch mal an mich? Es ist so
Selig heißt die Band und für die nicht mehr ganz so jungen unter uns durchaus ein wichtiger Name. Die etwas Jüngeren erinnern sich vielleicht stattdessen noch an Namen wie Buddy Bill oder an Polarkreis 18. Und was hatten alle diese Bands gemeinsam? Na, nein, nicht Instrumente, einen Manager, den Manager. Erik Wrede heißt der Mann. Und Erik Wrede war lange Zeit im Musikbusiness, wollte dann was Neues machen und darum ist er jetzt Bestatter. Ja, doch nicht nur das, er versucht gemeinsam mit anderen in der ganzen Bestattungsbranche etwas zu ändern. Alternativer Bestatter nennt sich das. Und der Kollege Markus Engert hat sich das mal genauer angeguckt und den Mann besucht. Tag, Markus.
Tag, Hugo.
So, was stört den Mann denn jetzt an der Bestattungsindustrie?
Den Mann, den Erik Wrede, stört konkret, dass Angehörige oft das Gefühl haben, es gibt ganz, ganz viele Regeln, ganz viel Tradition, was man alles machen muss, wenn jemand stirbt und wie so eine Beerdigung abzulaufen hat. Aber das eigentliche Abschied nehmen und das Tschüss sagen in Ruhe, das kommt seiner Ansicht nach total zu kurz.
Ich habe in dem Prozess, Bestatter zu werden, mir auch so durchaus klassische Häuser von innen angeschaut. Ich habe wirklich ein bisschen Wallraff-mäßig auch ein Jahr in einem sicherlich guten, aber auch sehr, sehr klassischen Haus mitgearbeitet. Habe für mich dort wirklich so ein paar ganz essentielle Punkte gefunden, wie ich glaube, dass uns die Bestattungsindustrie jetzt eigentlich viel zu viel abnimmt in dem Prozess. Ich verabschiede mich aktiv im Sinne von so einer Selbstermächtigung, ne? Denn da schlägt irgendwie das Schicksal, der Tod, den man manchmal dann auch wirklich einfach Arsch nennen darf, der schlägt einfach mitten in den Leben rein. Und dann zu sagen, nee, ich überlasse dem hier nicht das Feld, sondern ich agiere aktiv und ich mache selber was. Das ist was, was vielen Menschen hilft im Trauerprozess, nämlich wieder aufzustehen und zu sagen so, nee, ich überlasse hier nicht irgendeinen Zufall die Führung, sondern ich behalte die Oberhand.
Jetzt nennt sich Erik Wrede einen alternativen Bestatter. Ich meine, was macht er jetzt anders? Wie sieht denn das konkret aus?
Also was Erik Wrede als alternativer Bestatter machen will, ist diesen Abschiedsprozess aktiv machen, anfassbar machen.
In dem Moment geht es ja nicht darum zu sehen, wie schön war der Mensch, sondern es geht darum zu sehen und zu verstehen, wie tot ist er. Einmal wirklich hinzugehen, auch anzufassen und mal zu spüren, nee, da ist kein Leben mehr. So, das Leben hat diesen Körper verlassen. Ob jetzt jemand daran glaubt, dass da ein Geist ist, der weggeht, aber allein das haptisch zu erleben, ist so wichtig für den Trauerprozess, dass ich versuche, das fast immer zu ermöglichen und ich bis jetzt auch keine Negativrückmeldung bekommen habe, dass das nicht am Ende als gut empfunden wurde. Natürlich werde ich niemanden dahin drängen, das zu machen, weil jeder hat davor Angst. Die meisten haben noch nie jemand Totes gesehen, aber jemand, der seit einer Woche verstorben ist, den kann man sich noch anschauen, wenn er vernünftig behandelt worden ist. Da ist nichts Ekliges, da gibt es kein Leichengift, also all die Absurditäten, sondern der sieht im Zweifel völlig normal aus.
Und weil du gefragt hast, was das konkret heißt, wie das konkret aussieht, das heißt zum Beispiel, dass Angehörige die Blumengestecke selbst machen können oder dass die ihren Verstorbenen selbst einkleiden und zwar nicht in irgendeinem Anzug oder weißen Hemd, weil man das ja angeblich immer schon so macht, sondern in seiner Lieblingskleidung, seiner Alltagskleidung oder auch, ganz interessant, dass man als Angehöriger den Sarg selbst mitbauen kann.
Bei jeder einzelnen Geschichte steht immer irgendwas am Vordergrund. Ne? Wenn ich mir das Beispiel Sarg selber bauen nehme, gerade hier, wir sind jetzt in Berlin, viele Menschen leben hier so ein bisschen in der Diaspora, leben nicht mehr da, wo sie herkommen, haben hier einen Freundeskreis, der groß ist, der aktiv ist. Die Eltern leben vielleicht in Süddeutschland, wo auch immer. Und für uns war die Frage im Raum, wie kann ich den Freundeskreis integrieren, ohne dass jemand sagen kann, die machen etwas, was sinnlos ist. So. Und der Sarg wird in Deutschland gesetzlich benötigt. Also haben wir gesagt, okay, liebe Freunde, dann bauen wir zusammen den Sarg. Und da versuchen wir immer so die einzelnen Gruppen von Hinterbliebenen so zusammenzubringen, dass sie alle ihre Trauer ausleben können, sich aber auch nicht behindern in dem, was sie machen.
Naja, also ich meine, wenn sich da Freunde und Kumpels einerseits und Familie andererseits um die Beerdigung kümmern, ich meine, gibt es da nicht Krach irgendwie?
Das habe ich Erik auch gefragt und er hat auch gesagt, das gibt's schon mal, das kann schon mal sein, dass da Konflikt passiert, aber das kann auch Gewinn sein und das ist dann eben sein Job, weil es nämlich einen Einblick in das Leben eines Verwandten erlaubt, wie man den ja als Elternteil oft auch gar nicht kennt. Wir wissen es ja beide, Freunde, Kumpels, die haben ein ganz anderes Bild von einem, als es die Eltern haben. Oft wissen die Eltern das gar nicht, wie der Alltag so aussieht, wie der Freundeskreis so aussieht von einem erwachsenen Kind. Und was man auch sehen muss, das Ganze hat ja auch eine rechtliche Dimension, die wird auch wichtiger, weil viele Menschen heute eben nicht mehr heiraten, nicht mehr in der Ehe leben, sondern in der Partnerschaft. Und als Lebenspartner hast du nichts zu entscheiden im Ernstfall.
Und das ist natürlich was, wo wir auch versuchen, ja, durchaus viel Aufklärarbeit zu machen. Ne? Wir haben zum Beispiel, wir haben kleine Kärtchen, die sehen aus wie Organspendeausweise. Die kann ich mir in meine Brieftasche stecken und kann sagen, nee, ich möchte, dass mein Freund Markus, wenn mir was passiert, die Entscheidung treffen kann. Ich möchte nicht, dass meine Mutter das entscheidet. Alleine dadurch, dass wir uns vielleicht beide einmal abends bei einem Bier drüber unterhalten, nämlich wir sind gesund, wenn mir was passiert, kannst du bitte ganz schnell meinen Facebook-Account löschen? Ich möchte mit meinen Freunden, dass gefeiert wird. Ich möchte eingeäschert werden und ich möchte gerne in den Wald. Damit weiß ich in meiner Arbeit erstmal Eckdaten und den Rest füllt man dann schon. Da entsteht schon ein Wissen. Und wenn du das weißt, bist du rudimentär erstmal so ausgestattet, dass du zumindest ein paar Entscheidungen für mich und dann im besten Falle mit meiner Familie zusammen treffen kannst. Aber du kannst hingehen und sagen, liebe Freunde, wisst ihr was, Erik möchte, dass ich das mache, aber ich spreche gerne mit euch drüber.
Und damit es auch klappt, wie so oft, der Tipp vom Fachmann von Erik Frede hier, einfach mit den wichtigen Menschen im Leben mal drüber reden und das lieber heute als morgen.
Also jetzt macht der Erik Frede seinen Job als alternativer Bestatter, also individueller als andere Bestatter. Ich meine, ist denn das dann auch teurer?
Also Erik sagt, das ist es nicht. Aber was ich auch gemerkt habe, als ich dort war, Leute meiner Generation, die wissen oft, was ein Gebrauchtwagen kostet, was ein iPhone kostet, aber was kostet eine vernünftige Bestattung? Und das wissen ganz viele Menschen einfach überhaupt nicht und da will Erik Frede was tun.
Die teilweise absurden Preisunterschiede und auch extremen Preise, die im Bestattungsbereich entstehen, durch Unwissenheit. Wir sind mittelpreisig, das ist, glaube ich, die gute Formulierung, aber was wir anders machen ist, wir setzen unsere Preise anders zusammen. Der klassische Bestatter lebt davon, dass er seinem Kunden zu einem horrenden Preis den Sarg verkauft. Und ich habe für uns einfach irgendwann gesagt, nee, wir wollen es anders machen. Wir nehmen eine Grundpauschale, kann ich auch sagen, die kostet 1.100 Euro. Da ist sozusagen erstmal eine Basis drin, da ist auch ein Basis einfacher Holzsarg mit drin. Aber in dem Moment, wo du etwas möchtest, wo du einen besseren Sarg möchtest, wo du eine Schmuckurne möchtest, musst du die bezahlen und ich gebe sie dir zum Einkaufspreis. Aber immer dann, wenn ich aktiv werde, wenn ich für dich eine Feier mache, wenn ich dich begleite, dann wird die Dienstleistung vergütet. Das heißt, ich bringe mich aus der Situation heraus, dass ich dir etwas aufquatschen muss. Und das bringt mich näher an den Punkt, das Gefühl zu haben, dass du in deinem Trauerprozess bist und nicht in dem, den ich dir verkauft habe.
Also, da steckt schon eine ganz gehörige Portion Branchenkritik drin, das kann man schon sagen. Diese Branche, diese Bestattungsbranche, die wollen alternative Bestatter wie Erik Frede, das ist verändern. Vielleicht auch ein bisschen aufmischen, kann man schon, glaube ich, so nennen. Frede will sich mit seinem Unternehmen, lebensnahe Bestattungen heißt das, vernetzen mit anderen in dieser Branche, neben dieser Branche. Und dann wollen die eben mal sehen, welche dieser ganzen festen, eingefahrenen Abläufe ist vielleicht heute überhaupt nicht mehr zeitgemäß.
Erik Frede war 10 Jahre lang Manager in der Musikindustrie und wollte dann etwas anderes machen, etwas besser machen. Rausgesucht dafür hat er sich die Bestattungsbranche. Heute ist er Bestatter und will gemeinsam mit anderen sogenannten alternativen Bestattern die Branche ein wenig in Bewegung bringen, damit Bestattung auch als Prozess des Abschiednehmens funktionieren. Lebensnah heißt sein Bestattungsunternehmen. Mein Kollege Markus Engert war dort und ist der Frage mal nachgegangen, was dieser alternative Bestatter denn alles besser machen will. Danke Markus und tschüss.
Tschüss.
Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn.
On waren das mit Love the Jobs You Hate. Hugo.
Ja, hier.
Mir ist was aufgefallen. Du hast ja schon, also wenn man im Fernsehen glaubt, hast du schon ein zweites Leben.
Ich habe ein zweites Leben.
Also dein Leben jetzt ist schon dein zweites Leben. Pass mal auf, ich habe den Beweis.
Und okay. Wir haben noch eine traurige Meldung. Der Moderator und Entertainer Hugo Egon Balder wird vermisst. Gestern Nacht erhielt die Polizei Köln angeblich einen Anruf von Balder, der seinen Selbstmord ankündigte. Tatsächlich fanden die Beamten kurz darauf in seiner Wohnung einen Abschiedsbrief. Eine Leiche wurde jedoch bisher nicht gefunden. Balder hatte hohe Steuerschulden. Mehr dazu in den Nachrichten.
Hugo Egon Balder ist tot. In Köln haben heute Freunde und Bekannte Abschied von dem TV-Entertainer genommen. Vor einer Woche war der Abschiedsbrief des Moderators in seiner Kölner Wohnung gefunden worden. Hugo Egon Balder wurde 63 Jahre alt. Sein Freund und Kollege Bastian Pastewka ist anscheinend der Letzte, der Balder noch lebend gesehen hat.
Ich hätte ihn an diesem Abend einfach nicht allein lassen dürfen. Kurz bevor ich gegangen bin, hat er noch gesagt: Bastian, nächste Woche fahren wir nochmal nach Holland und essen Poffertjes wie früher. Und dann hat er sich... Entschuldigung.
Hugo Egon Balder gilt als eine der 10 wichtigsten Persönlichkeiten des frühen Privatfernsehens. Balder feierte erste Erfolge Mitte der 80er Jahre, unter anderem mit der Coverversion des Wolfgang Lippert-Hits Erna kommt's. Anfang der 90er Jahre moderierte er die umstrittene Erotikshow Tutti Frutti bei RTL Plus. Weitere Erfolge hatte er an der Seite von Hella von Sinnen. Das waren unsere Nachrichten und jetzt viel Spaß beim großen Sat.1 Promi-Box.
Das haben ja wirklich Leute ernst genommen. Das
war,
ja.
Ernsthaft?
Ja, klar.
Also so wie Schorsch Eigner ist auch das ernst genommen worden?
Ja, ich habe da, naja, dann nicht mehr, aber ich habe SMS bekommen, ich habe mich so erschrocken, haben sie geschrieben. Also, ja, das war Pastewka, das ist der Chris Galetnecki, der das auch mitschreibt, den ich lange kenne, der Autor, der hat mich vorher angerufen, bevor er das geschrieben hat, und hat gesagt, kann ich das machen? Ich sage, ja klar, mach da, ist so lustig.
Ja, also keine Berührungsangst.
Nein, das ist großartig. Das ist schon wieder ein bisschen Englisch. Das finde ich schon wieder schön. Ich habe mich dann ja auch als Rabbi verkleidet. Es ist herrlich. Das ist schade. Ich glaube, das geht leider auch nicht mehr weiter bei Sat.1. Die haben auch nicht mehr alle Tassen im Schrank.
Pastewka oder was?
Ja.
Was?
Ich glaube nicht. Ich weiß es.
Da werden aber viele Leute entsetzt sein.
Es ist alles furchtbar. Ja, die sollen mal alle hinschreiben. Die sollen mal Protestbriefe schreiben. Vielleicht läuft es dann wieder.
Also ich würde sagen, Pastewka ist das Lustigste, was es im deutschen Fernsehen gegeben hat.
Ja, das war fabelhaft. Das hat großen Spaß gemacht für alle. Und Bastian ist wirklich einer, der es richtig, richtig kann. Aber wie gesagt, ich habe das nur gehört. Ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber wenn es so ist, wäre es traurig.
Wir werden es beobachten. Mhm. Also Fernsehen, sagst du, ist auch reparaturbedürftig.
Sehr, sehr reparaturbedürftig, ja, wirklich. Es gibt noch so ein paar Highlights, also so Tele5 ist wirklich so ein Sender, die machen einfach. Die sind auch wurscht jetzt, ob die jetzt immer viel gucken oder nicht, wir probieren, wir machen, wir sind einfach mal anders als andere. Die haben ja auch die schlechtesten Filme aller Zeiten. Es ist herrlich sowas. Und die anderen sind alle so dermaßen langweilig. Ist leider so.
Warum?
Ja, warum? Weiß ich auch nicht warum, weil sie wahrscheinlich nichts anderes können oder Angst um ihren Job haben oder ich weiß es nicht. Weil sie vielleicht auch mal woanders hingucken müssten und vielleicht ein bisschen mutiger sein müssten, aber das ist ja alles eingefahren.
Aber ganz ehrlich, das fordern doch immer alle, mutiger zu sein. Warum sind sie denn nicht mutiger?
Wenn ich das wüsste, würde ich es beantworten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die Mutigen gar keine Chance mehr, überhaupt da reinzukommen. Ich meine, wenn du einmal in so einem Sender drin sitzt und bist da fest verwurzelt, dann willst du auch nicht mehr raus und dann hältst du einfach die Klappe und machst das, was alle anderen wollen und ja, so. Und das ist schade, finde ich. Gut.
So Anstaltsstyle.
Anstaltsstyle, ja. Genau.
Okay, wir machen weiter mit Toro y Moi, Empty Nesters und beenden mal hier die Fernsehdiskussion.
Jupp.
Mit Hugo Egon Balder.
Man hat mir gesagt, ich hätte 3 Wünsche frei in dieser Sendung. Einen habe ich schon gehabt, nämlich Olli Dittrich am Telefon. Und dann habe ich noch 2 musikalische Wünsche. Und zum nächsten kommen wir jetzt. Ich habe ja eine Kneipe in Hamburg, das Zwick. Das ist eine sehr lustige Kneipe. Da machen wir viel Live-Musik. Und wir haben immer eine tolle Band am Wochenende. Sam Sera heißen die. 3 fabelhafte Jungs. Michael am Bass aus Polen, Johannes am Schlagzeug und Max Kretzenbacher an der Gitarre. Und dieser Kretzenbacher ist wahnsinnig. Der ist wahnsinnig. Der ist ein bisschen depressiv manchmal, aber er ist wahnsinnig. Er ist ein junger Typ, glaube gerade 30 ist er geworden, spielt hervorragend Gitarre, hervorragend Klavier. Ist ein Musiker durch und durch, hat das absolute Gehör. www.kretzenbacher.de. Gehen Sie mal auf seine Seite. Der hat eine CD gemacht, die heißt Totentanz. Also ziemlich traurig, ein bisschen so, aber geil gemacht, spielt auch viel selber. Und da möchte ich Ihnen gerne einen Titel vorstellen, den ich sehr schön finde. Vielleicht Sie auch. Mein Mädchen war ein Dealer. Gut, das war Max Kretzenbacher. Also www.kretzenbacher.de, wenn Sie Lust haben, da ist die ganze CD drauf. Was machen wir jetzt? Themen haben wir noch ein bisschen. Wir haben noch geniale Neben, sehe ich hier. Steht hier. Schauen wir mal. Und natürlich noch das Streiflicht der Süddeutschen Zeitung. Und ganz am Schluss haben wir noch eine Verabschiedung, nehme ich an von mir, oder?
Gut. Könnte so sein, ja.
Okay.
Unser Thema jetzt, Hugo, ist so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen? Hören wir mal lieber rein, es klingt so. Kennst du, ne?
Ja.
Ja, das war natürlich eine der ersten Assoziationen, die wir so hatten, als wir gesagt haben, dass Hugo Egon Balder heute kommen wird. Haben viele gesagt, ah, Tutti Frutti. So, war so eine erste Assoziation. Interessanterweise, und jetzt kommen wir eigentlich zum Punkt, obwohl es ganz schöne Musik ist.
Das war aber nicht die erste, das war die zweite Musik.
Ja, ja. Egal,
ist ja wurscht.
Aber Tutti Frutti ist Tutti Frutti,
natürlich,
haben wir gesagt. Dann ist uns aufgefallen, gar nicht alle haben Tutti Frutti gesehen. Vor allen Dingen zum Beispiel nicht Sandro, der heute hier Redakteur ist. Hallo Sandro.
Hallo.
Er ist zu alt.
er ist zu alt, ja, das ist die richtige Antwort. Sandro kennt dich vor allen Dingen, da geht die Kamera aus, ist aber nicht so schlimm.
Macht nichts.
Die ist einfach voll. Mhm. Sandro kennt dich von Genial daneben.
Mhm.
Also jeder kennt sich von irgendwas anders. Mhm. Samstagnacht hat man dich ja nicht so gesehen, logischerweise.
Nee, habe ich ja nur produziert, war ich nicht vor der Kamera.
Aber Alles nichts oder gibt es natürlich noch. Daher kenne ich dich zum Beispiel.
Da war er auch zu alt.
War auch zu alt.
Sondern war auch zu alt.
Und weil er aber so alt ist, hat er sich gedacht, spielen wir mal ein Spiel. Ja. Viel mehr weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
Ich auch nicht. Keine Ansicht. Er übrigens auch nicht.
Er weiß es auch nicht. Vor allem Weiß es Markus auch nicht, der auch hier ist.
Ja. Ich wurde hier auch reingezwungen.
Du wurdest auch gezwungen, ne? Ja, ja. Mich hat man auch gezwungen.
Mit Torte gelockt.
Ja.
Ja, toll. In dem Sinne, Sandro, dein Spiel, dein Start.
Genau, also wie gesagt, ich kenne Hugo eher von Genial daneben. Das war so ein bisschen mein Tutti Frutti in Anführungszeichen.
Glückwunsch.
Vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber für mich war das mit meinen Eltern so ein bisschen das Highlight. Wir haben das zusammen geschaut und ich fand das als Kind auch sehr witzig und finde es heute immer noch grandios.
Okay.
Und deswegen dachten
wir, auch nicht mehr, oder?
Was?
Läuft auch nicht mehr, oder?
Läuft auch nicht mehr. Naja,
okay, das nur am Rande.
Schlimm genug. Und wir dachten uns, bisher hat Hugo immer sozusagen die Fragen gestellt und warum stellen wir ihm nicht einfach mal die Fragen?
Mhm.
Und die Idee ist, wir haben jetzt so zwei Teams. Einmal das Detektor FM-Team aus Christian und Markus.
In der linken Ecke?
Sozusagen. Genau, in der linken Ecke. Und in der rechten Ecke der Champion mit dem Heimvorteil, Hugo.
Ja, du weißt ja, dass Genial daneben eine Sendung war, wo man keine Antworten finden sollte, sondern Antworten erfinden sollte.
Mhm.
Das war ja der Witz an der Sache.
Nicht? Und das wäre jetzt schön, wenn wir das nochmal machen könnten.
Gut.
Erste Frage. Erinnert euch daran, es ist ein Gegeneinander. Der 36-jährige Brite Matthew Hogg muss für Alkohol nicht bezahlen und muss auch nie in einer Kneipe dafür anstehen. Warum?
Das kann ich dir sagen. Weil er ein Gen in sich hat. Das bedeutet, wenn er Alkohol trinkt, ja, ist er zur Höchstleistung fähig. Das heißt, er hat ganze Städte gebaut, ganze Häfen gebaut, das weiß man alles gar nicht. Er hat Autos konstruiert und so weiter. Er muss aber Alkohol haben. Das ist ein Defekt, der kommt aus Kolumbien. Das geht zurück auf das 17. Jahrhundert. Man hat das da gefunden, bei Ausgrabung hat man auch Leute gefunden, die auch, das konnte man nachprüfen anhand der speziellen Proben. Und dadurch kann der, und zwar jetzt nicht nur in einer Kneipe, sondern in allen Kneipen, mittlerweile übrigens auch weltweit, wie ich gehört habe, darf der halt Alkohol trinken, weil nur er ist derjenige, der eine Sache machen kann. Und das ist der Grund, ist aber altbekannt.
Das ist leider falsch. Ist also falsch. Ich glaube, es ist nämlich so, dass er der Hoflieferant von Queen, von den beiden Queens ist sozusagen, also von Queen Mom und von der richtigen Queen, weil die ja immer Gin Tonic trinken. Das ist ja bekannt, dass
Queen Mom ist doch tot.
Ja, mittlerweile. Granny's Parfum, ja, ja. Aber der musste das immer besorgen und weil natürlich er als sozusagen Angestellter des Hofes Gesandter ist, darf er nicht bezahlt werden. Das wäre ein Affront auf der Insel. Deswegen, egal wo er hinkommt, in Großbritannien und natürlich im gesamten Commonwealth, darf er tatsächlich jedes Alkoholgetränk, was ihm so unter die Finger kommt, mitbringen für die Queen, weil er es quasi als Geschenk bekommt, um es dann der Queen darzureichen. Deswegen muss dieser Mann nichts für Alkohol bezahlen.
Das ist völliger Blödsinn.
Ich glaube, der will gar keinen Alkohol, deswegen muss er auch nie anstehen. Er ist wahrscheinlich Mormone oder also irgendwas anderes, wo ihm verboten wird, das zu trinken. Und kurzum will er nie Alkohol, deswegen muss er ihn nie bezahlen und muss auch nie dafür anstehen.
Nein, der Grund ist ja ganz einfach, ich weiß es ja. Ich meine, ich wollte es nicht gleich sagen. John Hawks heißt der, nicht?
Matthew Hawks,
ja, und John ist sein Bruder. Nein, der Grund ist ein ganz einfacher. Ihm gehören die Kneipen.
Ja.
Mir ist nicht. Mhm. Das ist der Besitzer, das ist eine Kette.
Es ist eine Kombination aus allem. Ich kann das ja mal auflösen. Ja. Oh, ja. Das wäre jetzt sozusagen Hugos Antwort gemischt mit der von Markus und auch so ein bisschen von Christian. Aber
jetzt muss ich mal reingrätschen, wer kriegt den Punkt, wenn wir beide so ein
alle.
Bisschen recht
wir
haben.
Alle, wir kriegen alle einen Punkt. Wir haben dann,
ich würde sagen auch ein Unentschieden erstmal.
Sozialismus missfällt mir.
Aber mich interessiert es jetzt trotzdem.
Ja, es ist tatsächlich auch sehr spannend. Er hat das sogenannte Eigenbrauer-Syndrom.
Das sage ich doch.
Ja, das habe ich auch.
Ja, aber es steckt ein bisschen mehr dahinter. Er hat in seinem Magen zu viele Hefepilze. Und sobald er Kohlenhydrate zu sich nimmt,
wird er besoffen.
Und das ist für diesen Mann leider ganz schrecklich. Der hat jeden Tag einen Hangover, hat jeden Tag einen Kater. Bis er halt rausgefunden hat, dass das an den Kohlenhydraten liegt und hat dann seine Ernährung umgestellt. Und jetzt geht es ihm auch besser. Aber dieses Syndrom,
Knete bei den Briten,
oder? Es ist halt sehr billig. Man kann sich einfach einen Pastateller kaufen und dann ist man halt voll.
Das erinnert mich an einen Satz
oder von Croissant oder so.
Das erinnert mich an einen Satz von Harald Junke, der mal gefragt wurde, was sein höchstes Glücksgefühl ist. Da hat er gesagt, keine Termine und leicht ein Sitzen.
Der muss auch nie lügen in der Polizeikontrolle. Wenn die fragen, haben Sie was getrunken? Sagt er, nö, ich habe einen Teller Nudeln.
Wir haben Nudeln gegessen, ja. Ich bin zwar hackebreit.
Wie heißt das Eigenbrauer-Syndrom?
Das Eigenbrauer-Syndrom.
Merkt ihr das mal, das kann man jetzt immer behaupten dann.
Das ist eine gute Ausrede. Stimmt.
Ich habe das Eigenbrauer.
Ja. Ich würde deswegen jetzt mal so Gleichstand sagen.
Na gut, ja.
Ihr wart beide Teams waren sehr nah dran.
Das heißt, wir brauchen eine Entscheidungsfrage.
Ja. Genau, ihr braucht eine Entscheidungsfrage. Und da sage ich jetzt nur Okazaki-Fragment.
Ja.
Und ihr müsst wissen, was das ist.
Das Okazaki oder Okazaki?
Ja, Okazaki-Fragment.
Sage ich doch. Entschuldigung. Das ist ein Unterschied.
Ja,
das
gigantisch.
Das Okazaki-Fragment. Moment, ich muss mal kurz nachdenken. Ich hatte das.
Soll ich dir erklären sonst?
Ja, erklär es mal. Ich denke, ich
muss sagen. Also es ist eigentlich ganz einfach, weil das Okazaki-Fragment ist, was aus dem Biologieunterricht, ist ja sicher noch gut bekannt, und zwar lösen sich ja die DNA-Stränge in verschiedene Richtungen auf. Und es gibt sozusagen, die DNA-Stränge werden einmal in eine Richtung gelesen und einmal in die andere Richtung, einfach um zu verstehen, was da drauf ist auf dem DNA-Ding. Und in die eine Richtung braucht man das Okazaki-Fragment, um das entschlüsseln zu können. Das ist also im Prinzip eine niedere DNA-Strategie, Struktur. Also relativ einfach, ist halt benannt nach dem Erfinder.
Johannes Okazaki.
Tobei Okazaki, ein Japaner natürlich, der dafür auch zumindest eine anerkennende Würdigung beim Nobelpreis bekommen hat damals.
Stimmt nicht, aber egal. Was sagst du?
Ich glaube, das ist, was übrig bleibt von einem japanischen Kleinwagen, wenn es zum verheerenden Unfall kommt.
Bitter.
Aber ich glaube, ich fürchte, Christian hat recht. Irgendwie kenne ich das aus der Schule.
Ich möchte mal noch Hugo die Chance geben.
Oh, Okazaki ist einfach die Abkürzung. Ist eine Abkürzung, es kommt aus der Sexualität.
Punkt.
Viel mehr muss man nicht sagen.
Ja, ist nicht jugendfrei, doch, der Rest.
Und zwar ist das die Abkürzung für, Moment, ich hatte es eben noch, Okazaki war das, ne?
Okazaki-Fragment.
Ja, das heißt, ohne Kondom am Samstag königliche Impotenz.
Ja.
Verstehst du? Aber nur Samstag.
Das Wort Fragment ist auch schön in dem Zusammenhang.
Ist auch eine Abkürzung. Das fällt mir momentan nicht ein. Aber es kommt, also wie schon der Name Okazaki sagt, kommt es auf jeden Fall aus dem Irischen.
Da, das eindeutig. Kann man sich schon mal sicher sein. Ne?
Oder Schwedischen. Okay, was ist es?
Christian hat recht, und zwar der Biologiestreber hat im Prinzip komplette Antwort.
Man nennt ihn auch den Holker von Leipzig.
Sie sind raus.
Aus dem Westen von Leipzig,
ja. Genau.
Nee, es ist die Antwort. Es ist ein Stück, was für die DNA-Replikation ganz wichtig ist, benannt nach dem Biologen-Ehepaar Okazaki, die das nämlich entdeckt haben 1968.
Ja.
Und deswegen.
Ich wusste nur noch Bio, aber so.
Ja. Bio, genau. Habe ich auch abgewählt.
Ja.
Ja, Abitur, ne? Ich habe Abitur, Leute.
Ja, scheiße. Ja. Warum machst du denn sowas?
Vielen Dank.
Ich danke.
Wir haben nicht noch eine.
Nee, es ist eine Entscheidung gefallen.
Ja. Ja.
Ach komm, ja. Es geht doch hier nicht ums Gewinnen.
Doch, wir müssen auch auf die Zeit achten, Kinder, es ist schon gleich halb. Wir müssen,
es stimmt, es ist gleich halb, es wird früh dunkel und ich muss noch ein Brot holen.
Richtig. Und wir spielen auf diesen Erfolg von Brillenmann.
Wir kommen zum Streiflicht. Streiflicht ist die tägliche Kolumne der Süddeutschen Zeitung und wird auch von Detektor FM vertont. Und das ist doch schön, da muss man nicht lesen, kann man die hören. Und das machen wir jetzt mal.
Süddeutsche Zeitung, das Streiflicht. Produziert vom Internetradio Detektor FM.
Das Oktoberfest naht und mit ihm jene Stunde, in der die guten Vorsätze aus dem gnädigen Dämmer der Erinnerung auftauchen. Klein und fad sind sie geworden über die Zeit. Wie garstige, kleine Wichte piesacken die guten Vorsätze ihren Schöpfer, krabbeln ihm ins Ohr und flüstern schwach: Das wolltest du doch nie wieder tun, Elender. Wolltest du nicht der Mann sein, der aus Fehlern lernt, ein sittlich gefestigter Herr, der das Bierzelt verlässt, wenn es darin am schönsten ist, der heimkehrt zu Weib und Kind, nicht ohne berechtigten Stolz auf die eigene Prinzipientreue? So wolltest du sein, flüstern sie, die Vorsätze, und erinnern an Grillparzer, der einst sagte: Gescheit gedacht und dumm gehandelt, so bin ich meine Tage durchs Leben gewandelt. Die guten Vorsätze sind flüchtige Wesen. Nach kurzer Zeit schon erscheinen sie als bloße Schatten ihrer selbst, als sie noch machtvoll und gebieterisch auftraten, gleich nach dem letzten Wiesenwochenende des Vorjahrs, als man in der Früh erwachte und sich zu entsinnen suchte, welchen Verlauf der Vorabend nach der dritten Maß genommen haben könnte. Da war irgendwas mit Nicole in der Geisterbahn, worin eine hohle Stimme Fahrt zur Hölle rief und sich alles drehte, der Sitz, der Kopf, ein einziger Wirbel, der die guten Vorsätze fortschleuderte in die Nacht. Nach solchen Stunden fasst der Mensch neue, gute Vorsätze, diesmal wirklich. Man sagt ja tatsächlich, der Weg zur Hölle sei mit guten Vorsätzen gepflastert. Der Raucher, obschon er zu einer der großen Opfergruppen unserer Gesellschaft gehört, hat es da leichter. Wie oft schon leistete er den heiligen Schwur: Jetzt höre ich aber auf mit der Qualmerei. Und jedes Mal hat er es geschafft. Wenn er wieder anfängt, hört er einfach nochmal auf. Helmut Schmidt wird natürlich niemals in die Hölle kommen. Erstens hat er einst als Kanzler auf einem Gipfeltreffen der weltweit wichtigsten Persönlichkeiten mit dem Teufel ein diesbezügliches Abkommen ausgehandelt. Zweitens hat man von ihm nie gehört, dass er mit dem Rauchen aufhören wolle. Er musste aber jüngst in der Klinik eine Zwangspause einlegen. Schmidt qualmt sonst in Talkshows, im Büro, auf Festveranstaltungen. Das Quengeln jener, die ihn dafür kritisieren, wischt er als nichtswürdig zur Seite. Mit jener kurzen Handbewegung, mit der er gelegentlich den Rauchvorhang vor dem Gesicht ein wenig lüftet, um sich ein Bild von seinen Gesprächspartnern zu machen. Für den 96-Jährigen würde es sich gar nicht lohnen, die Finger von den Zigaretten zu lassen. Das hat sein Kardiologe gesagt in der Bild-Zeitung. Der Altkanzler solle ruhig weiter qualmen, sobald er aus dem Krankenhaus entlassen werde. Von Schmidt lernen heißt Leben lernen. Folgt man seinem Beispiel, sind die besten Vorsätze jene, die man gar nicht erst fasst.
Süddeutsche Zeitung, das Streiflicht. Produziert vom Internetradio Detektor FM. Der Tag bei Detektor FM. Aktuelles und Hintergründe aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Täglich von 16 bis 19 Uhr.
Hugo.
Ja, hier.
Noch eine Sache. Du hast vorhin erzählt, Pastewka jetzt, ne? Glaubst du nicht, dass es weitergeht? Die Welt dreht sich weiter. Bei Twitter draußen schreiben wahnsinnig viele Leute, das kann ja wohl nicht wahr sein. Sollen sie doch gleich zu Netflix oder Amazon gehen?
ja, genau.
Was habe ich hier noch gelesen? Moment. DWDL zitiert dich, das Medienmagazin. Mhm.
Ja, sollen die mal alle machen.
Unfassbar, Leute regen sich auf, das ist der Wink mit dem Zaunpfahl und
ja,
so.
Ja, es ist tragisch. Ich meine, ich weiß es ja auch nicht konkret. Ich habe so gehört und ich habe auch die Befürchtung.
Sat.1 behält sich auch bedeckt. DWDL sagt auch, Sat.1 ist so, wir wissen
noch nicht. Ja, die wissen nicht. Ich meine, ich weiß ja immer manchmal etwas mehr als andere. Und zumindest ist die Bereitschaft, also ich meine, wenn man ganz ehrlich sind, wir sind auch nicht alle erst seit vorgestern im Laden. Also wenn was weitergeht, dann würde man es jetzt schon wissen. Man muss ja planen, nicht? Und so.
Dann wäre auch schon was gedreht worden oder so.
Das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich schon. Aber ich weiß es nicht. Aber da nichts passiert, gehe ich einfach mal davon aus, dass auch nichts stattfindet. Und das ist schon traurig. Also selbst wenn Sat.1 das jetzt wirklich sagt, wir machen das nicht mehr weiter, aus welchen Gründen auch immer, dann, also wenn ich Programmchef vom ZDF wäre, würde ich jetzt noch in derselben Minute Bastian anrufen und sagen, wir machen es. Weil so eine schöne Serie kriegt man, nicht weil ich da jetzt immer mitgespielt, darum jetzt nicht, ich gucke die auch, weil ich nicht mitspiele. Das muss es ja nicht sein. Das ist wirklich mal ein Ding, wo man vor allen Dingen auch alle Leute kriegt, die man sonst eben nicht kriegt. Und wo sie alle auch sich selber spielen und wo sie alle wirklich nicht so ernst nehmen. Und die Geschichten sind einfach klasse. Und na gut, warten wir es mal ab. Aber ich habe da wahrscheinlich jetzt wieder was losgetreten. Wahrscheinlich werde ich recht behalten. Also ich hoffe es nicht, um Gottes Willen, aber es könnte durchaus sein. Ne? Mhm.
Wie stehst du eigentlich allgemein so zu sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter? Ist das für dich ein Thema?
Also ich bin bei Facebook wieder draußen. Ich war drin, ich bin wieder draußen, weil es war mir einfach so viel. Ich habe da irgendwie, ich hatte irgendwie plötzlich 300.000 Freunde, die ich gar nicht kannte. Und so.
300.000?
Ja, ich weiß nicht, so viel wahnsinnig. Weißt du, ich brauch das auch nicht. Also bei allem, was ich mache, wenn ich Theater spiele, hat das Theater eine Facebook-Seite und in meinem Laden im Zwick, wir haben eine Facebook-Seite, da muss ich keine persönliche haben. Und es muss auch nicht jeder wissen, was ich gerade tue und ich will es auch nicht erzählen. Weißt du, und ihr habt ja auch eine Facebook-Seite, Leute wissen, dass ich jetzt hier bin, wenn sie gucken und so. Das reicht mir, also ich brauch's nicht. Ja. Vielleicht bin ich auch zu alt.
Aber findest du es auch faszinierend? Also es gibt ja Leute, die sagen, für mich ist es nichts, aber ich finde es schon interessant, dass da bei Twitter Leute so aktiv sind. Und so.
Es ist beides. Es ist ja wie immer im Leben. Es hat eine gute und eine schlechte Seite, nicht? Die gute Seite ist, dass man wirklich schneller an irgendwelche Informationen rankommt, wenn man sie braucht und dass sie auch schneller etwas verbreitet, was vielleicht da noch verhindert werden kann. Das Problem ist aber auch, dass sich was verbreitet, was man von vornherein verhindern sollte. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen. Und es ist eine schwierige, aber gut, die Welt verändert sich nicht. Irgendwann können wir nichts mehr machen, ohne dass es nicht irgendwo einer weiß. Ne, ist so.
Meinst du?
Na, vielleicht werden die Kinder auch irgendwann mal in 200 Jahren direkt schon mit einem Chip geboren, im Ohr. Und sind direkt online und schon im Mutterbauch. Und vielleicht gibt es auch gar keinen Mutterbauch mehr. Vielleicht kommen die aus dem Laptop und so irgendwie flach. Hoffentlich nicht flach.
Giulio Bashmore mit Holding On, hier gehört bei Detektor FM ganz neue Musik aus Großbritannien, aus Bristol, um ganz genau zu sein. Und dahinter steckt Matthew Walker. Hat's dir gefallen?
Sehr gut.
Sehr gut.
Gefällt mir, ja.
Ich habe hier Musik, die ist schon ein bisschen älter. Hör mal rein.
Das ist Balder. Und das ist der Übergang für seinen Titel. Er heißt nämlich Schwarzfahren.
Meine Sportreporterfrage.
Ja.
Wie fühlen Sie sich dabei?
Alt. Nee, das war ja alles dazu, irgendwann 18 Jahre und so. Das war ganz lustig.
Der 82 Junge. Bin ich geboren worden.
82 war das.
Ja. Also sagt YouTube.
Ach so, sagt YouTube. Na gut, ja. Müssen Sie ja wissen.
Muss ja stimmen.
Text von Jürgen Jürgens, heute immer noch beim Senderfreiheit. Nee, Senderfreiheit heißt ja nicht mehr. Wie heißt es denn heute?
Weiß ich nicht. RBB.
RBB, genau. Und es war einfach nur so ein Witz. Ich habe ja mit meiner Musik nie Geld verdient. Ich wollte immer nur Spaß haben dabei. Habe da alle Instrumente selber gespielt. Und da war ich in der Disco bei Ilja. Ilja spielt jetzt Theater zur Zeit in Hamburg im Winter oder Fairhaus. Da spiele ich übrigens nächstes Jahr auch im Sommer Theater. Und ja, das war einfach lustig. Das war alles spaßig. Mehr war nicht.
Sind dir irgendwie die Sachen peinlich, auch so Tutti Frutti oder
nein,
so?
Nein, warum? Nein. Es gibt berühmte Schauspieler, die früher Pornos gedreht haben, weil sie Geld brauchten. Das habe ich nicht gemacht, aber und Tutti Frutti muss mir nicht peinlich sein, weil ich meine, zu der damaligen Zeit war es natürlich unfassbar, dass man im Fernsehen dann in so einer Sendung nackte Brüste sah. Die sah man damals aber schon an jeder Ecke, an jeder Zeitung und an jedem Strand, nur nicht so im Fernsehen wie bei uns. Und nein, das war alles gut. Mhm. Alles gut.
Gerade hier in der Pause, die Leute, die im Video-Livestream zugeguckt haben, haben gesehen, du hast den Schellenring in die Hand genommen. Musik ist für dich schon immer noch wichtig, oder?
Ja, ist ja klar, das macht einen Spaß. Und wenn ich dann mitspiele mit der Truppe in meinem Laden im Zwick St. Pauli, dann am Wochenende, ich bin jetzt wieder da, Freitag, Samstag. Morgen sind wir übrigens im alten Zwick in Pöseldorf, weil 65 Jahre Geburtstag hat der Laden, da machen wir auch ein bisschen Musik. Und ich mache kein Schlagzeug mehr, weil es so anstrengend ist, mir tun die Knochen weh, mein Rücken tut mir weh und so. Ich kann zwar immer noch ein bisschen, aber ich mache lieber Keyboard. Und dann bin ich auch wieder 12 oder 16 und dann tut mir auch nichts mehr weh. Das ist einfach Therapie. Musik ist für mich Therapie.
Also in dem Moment ist wirklich alles...
Ja, es macht einfach Spaß. Wir haben jetzt gerade gespielt auf Sylt, weil ein befreundeter Hotelier dort Geburtstag hatte. Da war so im kleinen Kreis. Das macht einfach Laune. Das ist einfach geil, Musik zu machen.
Aber Hugo Egan-Balder fliegt da nicht im Hubschrauber mit Jens Riewer
nach Sylt? Nein, ich fliege nicht im Hubschrauber. Nee, ich fahre mit dem Zug oder mit dem Auto und ich nehme teilweise noch Kollegen mit und Instrumente mit, wenn sie kein großes Auto haben. Ich bin da völlig easy, ganz normal.
Gibt es musikalisch noch irgendwas, wo du mal Lust drauf hast, so in den nächsten Jahren, wo du sagst, ach, das würde ich gerne nochmal machen oder sehen oder...
Ja, nichts Konkretes. Ich werde mit meiner Tochter auf jeden Fall, das habe ich ihr versprochen, nochmal zu Ed Sheeran gehen müssen. Sie hat sich ja umentschieden, die ist jetzt 15 und geht langsam von Justin Bieber weg.
Na, immerhin.
Den ich in Köln auch gesehen habe und zugeben muss, dass der Junge jetzt mal von seinen ganzen voll idiotischen Geschichten abgesehen, wirklich musikalisch wirklich was drauf hat. Hat er wirklich, sage ich ganz ehrlich. Alles andere interessiert mich auch nicht. Aber zu Ed Sheeran ist das schon ein großer Unterschied, weil der Mann ist einfach noch eine Klasse besser. Und ich finde das schön und es hat mich auch gefreut, dabei gewesen zu sein bei dem Konzert.
Lass mal so stehen.
Ja. Like they know. Es ist schon wieder 4 Minuten vor 19 Uhr und es wird früh dunkel und ich muss noch ein Brot holen. Das ging schnell, hör mal, ne? Diese 3 Stunden, die ging schnell vorbei und es war sehr, sehr interessant und sehr spaßig und es hat mir großen Spaß gemacht hier bei euch und wenn ich darf, vielleicht komme ich nochmal wieder.
Also ich kann es nur zurückgeben. Wir sind sehr, sehr froh, dass du gekommen bist.
Dankeschön.
Freuen uns, dass du hier 3 Stunden mit uns moderiert hast. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es extrem kurz, weil ich tatsächlich denke, auch krass, jetzt schon vorbei. Wird wirklich gerade schon dunkel. Vielen Dank für diesen Besuch.
Ich habe zu danken und ihr erfüllt mir noch meinen letzten Wunsch, den ich habe. Ihr spielt die erste Platte, die ich mir in meinem Leben gekauft habe, den ersten Titel, eine B-Seite, natürlich von Beatles. Und das finde ich schön, dass wir das am Schluss machen. Meine erste Platte, die ich 1963 gekauft habe.
Die Beatles sind auch eine besondere Band für dich.
Beatles sind eine besondere Band für mich. Damit bin ich aufgewachsen. Stones auch, aber Beatles mehr. Und ich habe die Stiefmutter von Paul McCartney kennengelernt in Los Angeles. Und das war schon toll. Es war ein tolles Erlebnis.
Warum?
Weil der Bruder meiner Ex-Lebensgefährtin dort lebt und Angel McCartney einen Tee auf den Markt bringen wollte und er ein bisschen Werbung für sie machte. Er ist in dieser Branche drin und da hat er mich mitgenommen zu ihrem Haus, habe ich die kennengelernt. Das war sehr schön und jetzt freue ich mich auf das Lied und dann bin ich wieder weg. Danke.
Wir sagen danke. Danke Hugo Egan-Balder für diese Gastmoderation hier bei Detektor FM und noch einen schönen Abend und viel Erfolg beim Brot kaufen.
Dankeschön.
Oh yeah, oh yeah.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.